Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Ich bin im Ausland unterwegs und deshalb kann es vielleicht mal zu Vogelzwitschern im Hintergrund führen. Das soll aber nicht vom Thema ablenken, denn wir haben heute zwei sehr spannende Gäste, mit denen wir ein bisschen über Quo Vadis Hip-Hop-Journalismus in Deutschland reden wollen. Es sind Jan Kawelke von Machiavelli und Toxic von hiphop.de. Und wir sprechen mit beiden über die Situation im Hip-Hop-Journalismus mit all ihren Herausforderungen, Chancen und ein bisschen auch Zukunftsaussichten. Und deshalb viel Spaß beim neuen Backspin Stammtisch, powered by O2.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, ich freue mich. Ich bin ein bisschen unterwegs, deswegen musste ich alles in deine Hände legen, was wir diese Woche im Stammtisch machen wollen. Und du hast hier wirklich, also du hast mir quasi ein Weihnachtsgeschenk mit Kerze oben drauf gemacht. Denn du hast tolle Gäste eingeladen und wir können über ein tolles Thema reden. Was auch mal überfällig wird, habe ich fast das Gefühl. Sehr, sehr schön. Also die übliche Frage, wie es dir geht und so. Ja, gut. Und ja, du bist bald im gut, Urlaub.
Danke.
Ich weiß, du bist überarbeitet. Ja, bla,
ja,
bla, bla.
Richtig.
Können wir alles zur Seite schieben. Erzähl mal, wen hast du mitgebracht? Das interessiert mich. Also den Leuten müssen wir erzählen, und was hier so ein bisschen die Grundthematik ist, weil wir reden ja heute nicht so viel über deine aktuellen Releases, deine Rap-Karriere und den deiner Gäste.
Nee, richtig. Wir beschäftigen uns heute mal mit der anderen Seite, wenn man das so sagen kann. Wir reden heute über Deutschrap-Journalismus. Und dafür haben wir uns natürlich wie immer zwei Leute eingeladen. Zum einen ist das Jan Kawelke. Ihr kennt ihn alle aus dem Machiavelli-Podcast. Er ist auch noch bei WDR Cosmo unterwegs und hat gefühlt überall seine Finger mit drin. schön, dass du hier bist. Schön, dass wir uns mal unterhalten.
Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne hier bei euch.
Wir müssen gleich eine Frage klären, das machen wir gleich. Ich möchte wissen, wie es dir geht, so emotional, bei dem, okay, was da als eine Hälfte von Machiavelli angeht. Aber wir haben noch einen Gast.
Wir haben noch einen Gast, dem ganz besonderer Dank gebührt, weil er extra aus dem Urlaub zugeschaltet ist. Er ist
von den Malediven.
Von den Malediven. Er ist noch besser als du in Cannes, Nico. Er ist seit über 15 Jahren im Rap-Game unterwegs, vom Prakti beim hiphop.de zum Chefredakteur, Herausgeber, mittlerweile sehr erfolgreicher Unternehmer mit The Ambition. Schön, dass du da bist, Toxic. Moin.
Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
Bro,
ich lasse es so stehen, dass ich auf den Malediven wäre, ja?
Wir bleiben. Ja, genau. Das ist sehr wichtig. Aber du hast echt mit einem Praktikum angefangen, Alter.
Ja, safe, mit einem unbezahlten 3-Monats-Praktikum. Ich hatte damals den Gründer von hiphop.de am Rheinstrand kennengelernt und ich brauchte ein Praktikum für die Uni und mein Traum war ja, vom Schreiben mal leben zu können, und ich war nach Düsseldorf gezogen, um was mit Hip-Hop zu machen. Dann dachte ich mir, das passt ja alles, dann bewirbst du dich mal bei diesem hiphop.de. Von Online-Journalismus, also von Online hatte ich gar keine Ahnung, von Internet kannte ich nur illegal Musik runterladen, mehr konnte ich nicht. Dementsprechend anstrengend war das Praktikum, aber so ging das damals los, ja.
Ey, ist krass. Nico, war das bei dir anders? Hast du direkt als Chef angefangen bei Backspin?
Ja, ich bin überall immer direkt Chef.
Feindliche Übernahme.
Nee, ich wollte es gerade erzählen. Bei mir ging es los mit, ich bin zum Backspin-Shop gefahren, habe was bestellt im Shop und hatte, ich habe selber vorher so schon so redaktionell gearbeitet und auch einen kleinen Verlag gerade im Aufbau in einem anderen Bereich, also Verlagsarbeit gemacht, und hatte dann so Bock auf, jetzt will ich auch mal was mit Hip-Hop so aktiv machen, so, weil ich rap einfach zu schlecht. Bin hingefahren, um Porto zu sparen, und hab mal dann allen Mut zu sagen, kann man dann auch für euch schreiben hier so? Und dann meinte Bodo so, ja, stell mal einen Chefredakteur vor, ja. Und dann auch irgendwann den Bums übernommen. Aber Jan, ich glaube, du bist ja der Einzige ohne unbezahltes Praktikum, weil auch Yannick hat genauso angefangen.
Nee, ich habe auch unbezahltes Praktikum bei der Juice allerdings gemacht.
Ah, ja, guck mal, ist das nicht traumhaft?
Dann haben wir es alle hinter uns.
Was ist das für eine romantische Reihe?
Ich habe gerade noch mal kurz bei Wikipedia oder so Jans Bio aufgemacht, und
oh Gott.
Es ähnelt sich irgendwie bei allen ja auch schon irgendwo, oder? Also ich fand dich direkt alles sympathisch. Oberhausen stand da irgendwo, Juice, ich glaube, ein Volo hast du auch irgendwo gemacht. Da macht man Musik, da fängt man an, über Rap auch zu schreiben, und irgendwann landet man halt da drin. Also da kenne ich bei Hip-Hop.de so einige, die so einen ähnlichen Weg gegangen sind, und irgendwo kommt nicht jeder aus Oberhausen, aber in dieser Runde finden sich wahrscheinlich da auch alle irgendwo drin wieder, ne? sondern nur ein leichter Remix.
Als ich damals beim Praktikumsgespräch bei der Juice war, wollte ich auch unbedingt verheimlichen, dass ich vorher mal gerappt habe, weil ich auf keinen Fall wollte, dass irgendjemand da denkt, ich komme da nur hin, um mich irgendwie selber zu promoten. Und dann kam das aber doch irgendwie raus und ich habe denen dann gesagt so, ja, ich wollte das aber ganz klein halten, dass ihr das nicht wisst. Und die waren alle so, ja, was glaubst du, was wir alle vorher gemacht haben? Wir haben auch alle vorher gerappt, ist doch klar.
Du auch, ne? Ja, ich glaube,
ich habe auch gerappt und ich habe sogar, wollte ich gerade sagen, mit der unter anderem der Begründung, dass meine Rap-Karriere ein Problem sei, meinen Job bei der Juice nicht bekommen. Halte ich aber für eine knallharte Ausrede. So ernst zu nehmen war das ja jetzt nicht, ne? Da muss man ja schon, muss man mich wahrscheinlich schon persönlich wissen, kennen, um zu wissen, dass ich mal Songs aufgenommen habe.
Ja, ich überlege gerade, Yannick, du, Rapper?
Nee, im Leben nicht. Nie versuchte, das ist auch besser so.
Das ist so der Weg, den du bei Backspin musst. Du musst nicht Rapper sein, um bei Backspin ein Praktikum zu machen. Die schöne Erkenntnis darin ist aber, ey Leute da draußen, wenn ihr mal über ein Praktikum nachdenkt, ihr seht, was draus werden kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, was aus uns geworden ist, dass ich
alles oder nichts.
Genau, aber diese Runde hier hat auf jeden Fall relativ ähnlich angefangen. Und sie ist halt genau deshalb zusammengestellt, Yannick, weil wir ein kleines bisschen über auch Status Quo reden wollen, oder?
Richtig, wir wollen ein bisschen über den Status quo Deutschrap-Journalismus sprechen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, dass ja quasi in den letzten Jahren, so genau wie die Deutschrap-Szene gewachsen ist, auch der Deutschrap-Journalismus mitgewachsen ist. Und jetzt haben wir hier zwei perfekte Beispiele. Nico, wenn man dich mit reinnimmt, drei perfekte Beispiele sitzen, dass Deutschrap-Journalisten ja oft auch einfach ja inzwischen als wirklich eigene Persönlichkeiten in der Szene wahrgenommen werden. Und sich dann natürlich so Fragen aufwerfen, wie geht man damit um, so zwischen diesem eigenen Fantum, trotzdem kritischer Berichterstattung, gesellschaftliche Entwicklungen, die es gibt, die oft etwas anders sind als die Entwicklung vielleicht in der Deutschrap-Szene an sich, wie geht man mit dieser ganzen Thematik um. Deswegen wollen wir einfach mal drüber sprechen, wie man sich als Hip-Hop-Journalistin mit der Deutschrap-Szene weiterentwickelt.
Mhm. Erster Impuls von euch beiden. So, wie seht ihr gerade so die Deutsch-Rap-Journalismus-Bubble, Szene, Gesamtsituation. Jan, du denkst so schön, du hast schon einen schönen Denkerblick.
Ja, genau, weil ich noch nachdenke.
Ja, okay. Ich könnte Toxic direkt fragen, der wird ein paar sehr gute Sachen schon im Petto haben, bin ich mir ziemlich sicher, weil du ja quasi auch so als Kopf von dem Hip-Hop-DE-Imperium die ganze Zeit evaluieren musst, was jetzt die nächsten Schritte sind, damit es weitergeht und so. Und die Kämpfe, die du tagtäglich auf deinem Handy hast und so. Aber wie siehst du gerade den Status quo?
Jan jetzt oder ich?
Ich ja, du, Toxic. Ich habe Jan ein bisschen Zeit zum Nachdenken rausgeholt.
Ja. Ja, nee, ich denke die ganze Zeit da natürlich drüber nach und das war auch mit für mich ein Grund, jetzt nicht auf eure Anfrage zu antworten, yo, ich bin im Urlaub, auch wenn das vielleicht auch vernünftig gewesen wäre.
Auf aber den mit, Malediven!
Genau, ihr auf den Malediven, ihr hört das Meeresrauschen. Nee, also da denke ich natürlich die ganze Zeit auch drüber nach und man guckt immer so natürlich auch, wie es bei anderen läuft und ich finde es spannend und bin deshalb auch gespannt auf die Diskussion, denn ich habe so das Gefühl, dass es viel auch irgendwie einfach gar nicht mehr gibt und viel auch sehr, sehr klein geworden ist und sich vielleicht zuspitzt. Man muss da natürlich auch immer gucken, dass man, also zum Beispiel bei Radiostationen läuft es gerade ja ganz gut. Big FM, Jam FM, die haben irgendwie große Reichweiten und spielen dann eine große Rolle, finde ich so. Vor ein paar Jahren hätte ich bei Rap-Journalismus gar nicht an Radiostationen gedacht. Da dachte ich halt an 16 Bars und Rap.de und Hip-Hop.de und so weiter. So, und bei Rap.de und Juice beispielsweise geht ja dann jetzt nicht mehr wirklich irgendwo was. Und viele haben halt insgesamt Probleme. Dann gibt es ein ganz neues Phänomen wiederum damit, dass es viel guten Hip-Hop-Journalismus von Öffentlich-Rechtlichen wiederum gibt. Das ist auch was es so vor 7 Jahren halt noch nicht gab. Deshalb hatte ich euch ja auch schon angedroht, ich würde dann auch gerne irgendwo über Finanzierungsmodelle bei solchen Sachen sprechen und sehe es dann natürlich, weil ich irgendwann ins Medienmanagement reingestolpert bin, auch immer so ein bisschen unter dieser Brille, ne? Und gucke dann immer sehr genau, was läuft eigentlich bei wem und wohin entwickelt es sich. Und es liegt mir immer am Herzen, dass vor allem es weiter Hip-Hop-Journalismus und unabhängigen Hip-Hop-Journalismus aus der Szene heraus in Deutschland auch immer einfach weiter gibt. Und das ist halt keine Selbstverständlichkeit, was man unter anderem dann sieht, wenn man darauf guckt, wie so manche Marken halt auch irgendwann einfach untergehen, mhm, ne, die man halt seit langem Jahren kennt.
Was bedeutet für dich unabhängiger Hip-Hop-Journalismus an der Stelle?
Das ist auch eine sehr gute Frage, weil, also woran ich jetzt dachte ist, Medien, die aus der Szene selber kommen. Ja? Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, sagen wir mal, klassischen Printmagazin habe und das gehört zu einem großen Verlagshaus, dann hätte ich das jetzt damit nicht gemeint. Mhm. Gleichzeitig kann man aber natürlich gerade auch innerhalb von so einem großen Verlagshaus die redaktionelle Freiheit haben, um da viel unabhängigeren Journalismus zu machen, als wenn man aus der Szene selbst kommt, aber vielleicht durch persönliche Beziehungen verbandelt ist oder auch ökonomische Zwänge, was weiß ich, sehr abhängig von seinen Werbetreibenden ist oder so, ja, je nachdem, wo das Geld dann halt herkommt. Und das Gleiche, was ich gerade mit Verlagen gesagt habe, könnte man genauso gut auf Öffentlich-Rechtliche sagen. Die würden nach dem, was ich jetzt meinte, kommen nicht primär aus der Hip-Hop-Kultur und sind dann erstmal nicht unabhängig. Gleichzeitig ist das Schöne ja, dass da viele Leute aus der Hip-Hop-Kultur arbeiten, wie du beispielsweise. Und ihr vielleicht auch sämtliche Freiheiten habt, die man sich so erwünschen kann. Das kann ich von außen jetzt nicht perfekt einschätzen. Aber das sind halt beides wichtige Aspekte dabei.
Ja, voll. Nico, du hast in einer von den letzten Folgen ja über diese Insel-Metapher irgendwie hast du bemüht, um nochmal darüber zu sprechen, wie krass ausdifferenziert die die Deutschrap-Szene geworden ist. Das ist was, was wir jetzt seit vielen Jahren beobachten. Und ich glaube, dass das sich auch so auf den Deutschrap-Journalismus übertragen lässt, weil wir auch immer überlegen, okay, wir erreichen eigentlich auch nur eine Insel. Wir erreichen auch nur unsere Sparte, unsere kleine Subszene nochmal davon, weil ich glaube, das Ganze ist viel zu groß geworden, außer du machst eine Mainstream-Sendung, weil das ist es ja dann am Ende. Du brichst es über Rap als Pop, so, über Rap als Mainstream-Phänomen. Aber wenn es halt um diese Nischen und diese Sparten geht, dann muss man sich vielleicht von dieser Romantik einfach lösen, zu sagen, ja, wir sind alle eins und wir können uns alle auf dieselben Werte einigen. Weil ich glaube, das können wir nicht. Das können wir auch schon lange nicht mehr. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung. Ich finde es völlig in Ordnung, dass diese verschiedenen Subszenen für sich existieren und dass jede Szene für sich auch ihre eigene Art der Berichterstattung hat. Wir versuchen natürlich immer, mit allen Leuten uns an den Tisch zu setzen und mit allen Leuten zu sprechen aus allen Sparten und irgendwie das Gespräch auf Augenhöhe hinzubekommen. Aber ich finde es auch völlig okay für uns zu sagen, wir stehen für bestimmte Werte, wir haben eine bestimmte Haltung und wir stehen für eine bestimmte Tiefe, die wir auch haben wollen in dem, was wir darstellen und in unseren Analysen. Wir wollen uns eine Stunde Zeit nehmen, um über ein Kendrick-Album zum Beispiel zu reden oder über ein bestimmtes Phänomen zu reden. Und alle, die mit uns sind, so können das feiern und appreciaten. Und Leute, die was anderes wollen, denen Hip-Hop irgendwie was anderes gibt, können sich was anderes nehmen.
Mhm. Ja, seh ich halt auch ehrlicherweise in vielen Punkten ganz genauso. Und das ist auch eine Erkenntnis, mit der ich auch vieles von dem, was ich mache, quasi beeinflussen lasse und auch Entscheidungen dadurch getroffen habe, weil dieser Versuch, alles abzudecken, der ist nostalgisch. Der ist genauso wie ein klassisches Hip-Hop-Bild nostalgisch ist ja so ein kleines bisschen nostalgisch. Deswegen diese Metapher mit den Inseln. Es gibt auch den Baum, den ich immer aufstelle, wo am anderen alle können Hip-Hop sein und dann trotzdem haben sie nichts miteinander zu tun oder sehen sich nicht, weil sie auf anderen Seiten dieses Baumes sitzen. Egal welche Metapher man benutzt, sie zeigt einfach, dass es ultra schwer ist. Und ihr habt mit Machiavelli irgendwas geschaffen, was in so einer engen Bubble quasi eine neue Welt quasi eröffnet hat und damit ja dann auch dann quasi ein Feld komplett neu erschlossen, was vorher noch im Dunkeln gelegen hat. Tox, wir beide haben jahrelang quasi ähnliche Kämpfe ausgetragen und haben ähnlich versucht, Content zu generieren. Und man muss ehrlicherweise sagen, auch da hat sich dann irgendwann verschoben, weil man vielleicht, also ich glaube, ihr noch größer den Kampf und auch immer den Versuch hattet, es so breit wie möglich abzudecken. Meine Erkenntnis in den letzten Jahren ist einfach, dass es nicht funktioniert. Ich merke es an dem, wie ich Sachen mache, wie die Leute darauf reagieren, was sie haben wollen und wie weit das weg ist von dem, was mein Verständnis darüber ist, warum ich das eigentlich mache. So. Diesen Anspruch oder diese Herausforderung hat man als Hip-Hop.de natürlich auch noch auf einer anderen Ebene, weil da sind wir noch, glaube ich, fast eher. Ist es ein Mainstream-Medium, Hip-Hop.de?
Das ist immer eine spannende Frage, auch aus dem Team werde ich auch öfter mit diesem Terminus Mainstream konfrontiert und protestiere dann jedes Mal und denke mir danach, ja, vielleicht muss ich da aber auch gar nicht protestieren, weil es noch darauf ankommt, ob man damit eigentlich Mainstream, also Hip-Hop meint, ja, wenn man halt sagt, es gibt ganz viele verschiedene Bubbles und da drin bist du irgendwo Mainstream oder ob es der Mainstream auch von außerhalb Hip-Hop ist. Und Hip-Hop.de muss immer Hip-Hop sein. So, dementsprechend ein Mainstream wie einfach allgemein zu sagen, wir sind ein Magazin für Popkultur, würde für mich nicht passen. Wir sind kein Magazin für Popkultur und ich mache auch nicht Popkultur, so generell mit dem, was ich allgemein mache. Ich glaube, zu dem, Also ich hatte ja auch dieses Thema so vorgeschlagen, ein bisschen darüber zu sprechen, gibt es die eine Hip-Hop-Kultur noch oder gibt es nur noch verschiedene Bubbles? Und das schließt so ein bisschen auch an eine Diskussion an, die ich mal mit Falk irgendwann hatte, der auch zu genau dem Thema, wo ihr gerade drüber gesprochen habt, zu mir gesagt hat, so dieser eine Vollsortimenter, der es genannt, könne man gar nicht mehr sein als Magazin. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man das nicht sein muss. Ja, also weder Backspin noch Machiavelli oder Hip-Hop.de ist irgendwie dazu verpflichtet, alles abzubilden und alle abzuholen, weil es gibt ja total viele. Wir haben ja hier nicht nur einen Volksempfänger zu Hause und müssen, und ein Medium muss uns alles liefern oder so. Ne, trotzdem habe ich bei Hip-Hop.de immer den Anspruch gehabt, möglichst viel abzubilden. Es ist natürlich eine Illusion, wenn ich sagen würde, wir hätten das jemals getan. Wir waren immer mehr da stärker und da schwächer, haben da mehr Leute abgeholt und da weniger und so weiter. Aber für mich ist es so ein ganz grundlegendes Ding immer, dass ich immer sage, so der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn keiner liest, und dass ich immer auch viele Leute erreichen will und dass ich nicht irgendwie in der leeren Kirche predigen will, dass ich deshalb auch mit Hip-Hop.de innerhalb von Hip-Hop viele Leute abholen will. Und gerade dadurch, dass ich sage, wir sind 150%ig innerhalb von Hip-Hop positioniert, möchte ich darin und damit zusammen dann gerne auch so groß sein, wie es geht. Und deshalb tue ich mich schwer damit, dann zu sagen, okay, es gibt jetzt hier irgendwie 14 Bubbles und ich bin in einer. Und mit dem Rest habe ich auch nichts zu tun, fuck it. So, ne? Dann kriege ich die Masse an Leuten nicht zusammen und dann habe ich das Gefühl, mit Hip-Hop.de auch Hip-Hop da nicht so richtig gerecht zu werden, weil irgendwie verpflichtet uns auch dieser Name dann immer. Ne? Wir sind halt nicht Backspin oder Machiavelli, sondern wir sind halt irgendwie Hip-Hop.de. Und dann nur einen Ausschnitt davon zu beleuchten, finde ich dann für uns irgendwie zu kurz gesprungen. Was nicht heißt, dass ihr das nicht machen könntet oder so. Und ihr habt vielleicht auch recht damit, deshalb treibt mich das ja immer um und ich werde nachts auf den Malediven hier schweißüberströmend wach und frage mich, hat Falk recht? Kann es den Vollsortimenter nicht mehr geben? Muss ich mir eine Bubble aussuchen?
Ja, definitiv nicht. Denn guck mal, Yannick, wenn du mal ein bisschen in dich gehst, du bist jetzt seit Anfang des Jahres verantwortlich auch für die Stammtischkuration. Hier im Podcast und als Head of Content bei Backspin, eigentlich hast du alle Themen so ein kleines bisschen auf dem Tisch. Alles unter ein Dach kriegen ist, glaube ich, gar nicht machbar. Und das, ja, genau. Und das, was an Vielfalt im Stammtisch angeht, ist ja ebenso eine riesengroße Herausforderung jede Woche gefühlt, oder?
Ja, absolut. Das ist klar, es ist mega schwierig. Es gibt halt 100 Millionen verschiedene KünstlerInnen gefühlt, 100 verschiedene Themen, die man beackern kann. Das ist ultra schwer, da irgendwie vorzusortieren, zu gucken, was beschäftigt man, weil es ist ja auch so, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass man andere Themen irgendwie ignoriert oder irgendwie gar keinen Bock darauf hat. Das ist halt einfach nur, ja, unfassbar viel, was in unfassbar wenig Platz irgendwie reingezwängt werden muss. Und ich glaube, wir bei Backspin sind vielleicht so ein bisschen so ein Hybrid Medium kann man vielleicht nennen, nicht so richtig Mainstream, aber versuchen ja schon auch so ein bisschen nischigeren Content zu machen, aber haben ja zum Beispiel auch sowas wie klassische News, machen wir ja zum Beispiel gar nicht mehr, was ja irgendwie eine einfache Möglichkeit wäre, Themen kurz und knackig abzuarbeiten, aber das wollen wir zum Beispiel auch gar nicht mehr machen. So, wir wollen ja, wenn wir was machen, das mit ein bisschen Tiefgang machen. Deswegen würde ich uns irgendwie da so ein bisschen als in der Mitte sehen. Vielleicht.
Ja, ich kann ich ehrlicherweise auch nur unterschreiben. Und das ist, ich will ja noch so über zwei Kernpunkte auf jeden Fall sprechen. Der eine ist auf jeden Fall Reichweite, über den man so ein bisschen sprechen muss. Denn du hast auch von einer kleinen Nische gesprochen, die in der Definition dann mal besprochen werden muss, was klein und was groß ist. Fakt ist einfach, dass es heute auch im Hip-Hop Themen gibt, die riesengroße Reichweite haben. Ich persönlich aber nicht mehr weiß, ob das die Felder sind und die Themen sind, an denen ich arbeiten möchte, wenn es nur um Reichweite geht, sondern möchte ich an Themen arbeiten, weil sie mich inhaltlich interessieren und weil sie eine Marke, in unserem Fall wie bei Backspin, so ein kleines bisschen fördern und auch fordern. Und Machiavelli ist ja noch mehr spitz, was das jetzt ein bisschen Marketing spricht, spitz in Bezug auf die Zielgruppe und die Ausrichtung des Inhalts.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Chance, weil wir haben nicht in dieser Masse das Problem, sondern wir haben ja sowieso schon eine Vorsortierung, mit der wir arbeiten können. Es gibt einfach bestimmte, ja, Parameter, nach denen wir auswählen, worüber wir sprechen wollen. Es muss halt ein politischer Inhalt sein, den wir abbilden und den wir darstellen. Und ich glaube auch, dass man, ja, dass das wir haben ja zuletzt halt, weil wir gerade nochmal überlegen, wie wir auch alles umbauen, du hast es vorhin schon von angesprochen, so Salwa ist jetzt raus bei uns, weil sie wird der nächste große Star am Medienhimmel, so, da freuen wir uns auch alle riesig drüber und deswegen hat sie leider keine Kapazität mehr für Machiavelli, deswegen müssen wir gerade sowieso gucken, wie wir so ein bisschen umbauen und haben deswegen auch so eine User-Befragung gemacht und so, und ich glaube schon, dass es halt, es gibt die Leute, die ein Interesse haben an den Themen und den Drehs und wie wir das bearbeiten. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder Impulse setzen können, die über diese Spitze hinausgehen, die dann in eine breitere Öffentlichkeit hineinwirken und die dann am Ende auch wieder auf das, was wir als Hip-Hop romantisieren, einzahlen. Wenn zum Beispiel der Kanzler mit jemandem im Podcast sitzt, der aus der Hip-Hop-Szene kommt, oder wenn ja jetzt die Außenministerin bei uns im Podcast war und mit Jan Delay über ihre Verbindungen, ihre Gemeinsamkeit, aber auch ihre Unterschiede spricht und diskutiert, dass Leute aufhorchen, die außerhalb dieser Bubble sind und sagen, okay, da dieses Genre ist irgendwie interessant und da passieren interessante Dinge, genauso bei den Machiavelli Sessions, wenn das auf einmal so nochmal so raussticht, und das war ja immer der Gedanke bei Machiavelli, die Welten zusammenzubringen, auch in gewisser Form Irritationen zu schaffen, Diskussionen anzustoßen und am Ende für Empathie zu sorgen, für ein gegenseitiges Verständnis zwischen diesen Welten. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir fördern können, was wir uns aber natürlich, Toxic hat es gerade schon angesprochen, gerne noch über Finanzierungsmodelle sprechen, was wir uns auch rausnehmen können. Das muss man auch sagen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich an dieser Stelle, Cosmo, unser Sender, bei dem wir mit Machiavelli sind, hat sich an dieser Stelle entschieden dazu, das ist wichtig, das wollen wir fördern, das wollen wir machen, und ihr habt die Freiheiten. Ihr habt auch die Freiheiten, und euch unabhängig zu machen. Und ihr habt auch die Freiheiten, an gewissen Stellen nicht Marktmechanismen nachhängen zu müssen, Clickbait bedienen zu müssen. Ihr habt die Möglichkeiten, in die Tiefe gehen zu können und diese Spitze bedienen zu dürfen. Und das ist ein großes Privileg, dem man sich bewusst sein muss.
Ich, so kurz da vielleicht einzuhaken. Ich finde immer, dass im Journalismus ist für mich der zentrale Zielkonflikt eigentlich zwischen Erfolg und Qualität oder Reichweite und Qualität, gerade wenn man halt privat finanziert ist. So, ja. Du kannst natürlich auch über, wie die Backspin das ja auch erfolgreich zum Beispiel macht, über eine Marke interessant für Werbekunden einfach sein, weil du als Marke stark bist und gar nicht, weil du jetzt, also vielleicht wahrscheinlich, Raptastisch hat die größere Reichweite als die Backspin, aber Backspin hat vielleicht die geilere Marke als Raptastisch. So, ja. Aber für mich ist das immer so ein bisschen so ein Zielkonflikt. Und ich habe mir deshalb auch immer gewünscht, dass es öffentlich-rechtlichen Hip-Hop-Journalismus gibt und bin deshalb sehr froh darüber, dass es den heute gibt, weil wir bei uns bei hiphop.de, wo es dann halt eben so privat finanziert ist und werbefinanziert ist, willst du dann halt auch Reichweite haben. Plus zweitens willst du das deshalb haben, weil ich als Herausgeber immer sage, bringt ja nichts in der leeren Kirche zu predigen. Also wenn mir dann irgendwie der Redakteur oder die Redakteurin sagen würde, ich möchte was über Edgar Wasser machen, und wenn sagen würde, ja, aber Edgar Wasser kriegt nicht so viele Klicks wie Bushido, dann wäre jetzt aber die Aufgabe nicht zu sagen, gut, dann berichten wir nicht über Edgar Wasser, sondern dann ist die Frage, was findest du denn so geil und so wichtig an Edgar Wasser, und kannst du das nicht versuchen rüberzubringen und in ein Framing zu übertragen, in eine Headline zu übertragen, um möglichst viele Leute dafür zu interessieren, weil alleine über die Prominenz wird es jetzt leider nicht funktionieren. So, ne? Und das ist dann die Aufgabe, mit der man immer zu tun hat. Das ist auch eine herausfordernde Aufgabe. Ding ist aber natürlich, dass so sehr man das so versuchen kann, man für viele Sachen, zu denen ihr die Möglichkeit habt, es dann natürlich doch nie kommt. Ja, da haben wir dann auch schon intern immer viele Witze drüber gemacht, weil der Tag, wo man sagt so, und jetzt habe ich mal Zeit, meinen 5-Seiten-Artikel über Rap in Tansania zu schreiben, dieser Tag kommt halt nicht. Ja, so, das ist halt ein Problem. Und dann muss man gucken, wie kann man das intern irgendwie so aufbauen, dass manche Leute doch Zeit dafür haben und dass man so, oder dass man sich das einfach leisten kann oder sagt, ja, aber es ist ja auch wichtig für unsere Marke, dass wir so einen Content auch haben, auch wenn der wird vielleicht nicht so viel gelesen, aber trotzdem ist ja bla bla bla. Und so, ne, das ist der Kampf, mit dem man immer zu tun hat. Und deshalb ist es eine sehr gute Ergänzung, wenn es Leute gibt, die hoffentlich diese Zwänge nicht haben, sich darüber weniger Gedanken machen müssen, vielleicht, würde ich mir so vorstellen von außen, und das dann einfach bringen können. So, auch wenn natürlich gleichzeitig mir die Frage stelle, wenn irgendwann Hip-Hop nicht mehr komplett die Popkultur dominieren würde, dann wird natürlich auch Cosmo sich vielleicht anders oder der WDR anders orientieren. Ja, und dann sind diese Sachen vielleicht auch wieder weg und dann zieht die Karawane halt irgendwo weiter. Deshalb sich halt schon immer auch den Wert von Sachen, die auch vom öffentlich-rechtlichen Apparat irgendwie unabhängig sind.
Man muss aber auch da sagen, dass ich persönlich finde, dass immer noch viel zu wenig passiert, auch beim Öffentlich-Rechtlichen, was Hip-Hop angeht, auch was Radio angeht. Ich meine, du hast gerade die Radiosendung angesprochen, so. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine gibt. Zuletzt wurden auch wieder welche eingestellt, halt Rap-Sendungen, die irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen On-Air stattfinden. So würde ich auch dafür werben. Wir laufen jetzt im Radio, aber ja.
Ja, und wobei der WDR ja auch irgendwie immer, also ich hatte immer das Gefühl, dass hier so in NRW und im WDR-Gebiet halt man sich noch am allerschwersten tut mit Rap, dass wir irgendwie die einzige Gegend Deutschlands sind, wo Rap nirgends im Radio läuft. Durch Cosmo, das ist der erste Sender, den man tatsächlich gut hören kann, wenn man Bock auf Rap hat, der cool ist. Aber ja, vielleicht ist es woanders dann auch anders. Aber stimmt, es kann immer noch mehr sein. Und ich finde es vor allem dann gut, wenn es mit Leuten aus der Kultur gemacht wird und oder auch in Zusammenarbeit. Ja, weil warum kann nicht Hip-Hop.de was mit Funk machen, beispielsweise? Voll. Also, ja, dann, also zumindest das, wenn die öffentlich-rechtlich noch das Gefühl haben, hier passieren ja gute Sachen, guckt euch die doch an und guckt doch, ob ihr die nicht auch mitfördern könnt, indem ihr irgendwie zusammenarbeitet, anstatt dass man sagt, wir bauen halt nochmal unser Ding daneben und machen dann.
Ich mag den öffentlichen Pitch von dir für Zusammenarbeit zwischen Funk und Hip-Hop.de an dieser Stelle. Schicken wir dir als Snippet.
Darum geht's los.
Ja, genau. Verlinken wir dann auch. Ihr sagt aber so viele spannende Sachen, die auch ehrlicherweise die Herausforderung, die wir mit Backspin so ein bisschen haben, auch hervorragend umschreiben in allen vielen Punkten, weil wir und das ist auch eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, auch dadurch, dass ich so meine kleine Pause gemacht habe und nicht so viel gemacht habe. Bewusstsein darüber, was die Dinge sind, die mich antreiben, welche Themen ich spannend finde, dass ich mich früher schon wenig um Reichweiten bei Dingen geschert habe, die ich gemacht habe. Dadurch, dass aber irgendwann Reichweiten entstanden sind, ist ein Missverhältnis vielleicht auch in dem Bewusstsein der Menschen darüber gibt, warum man wie unter dem Namen Backspin Dinge macht. Wenn ich das mal kurz aufrolle in schnell, müsst ihr euch vorstellen, Backspin ist 27 Jahre alt und ich muss auf jeden Fall Platz für Leute schaffen, die vor 27 Jahren mit Backspin angefangen haben, sich mit Hip-Hop zu beschäftigen. Wenn ich denen mit irgendwas Neuem komme oder mir Yannick irgendein sehr vokes Thema mit in den Backspin Stammtisch einlädt, dann sei mal sicher, dass das genauso weit weg von denen sein kann, wie diejenigen, die einen von Straßenrap-Interviews von 2016, 17, 18, 19 kennen und dich damit auch, also genau nur damit in Verbindung bringen. Und damit lebe ich schon ziemlich lange. Also ich habe das ja früher schon gehabt, dass ich, der eine hat nie damit gekriegt, dass ich, keine Ahnung, 187 oder Shindy interviewt habe, weil das nicht seine Welten sind. Der andere kannte MC René nicht und der dritte hat nicht verstanden, warum, wieso bist du in Uganda und machst irgendwas mit Hip-Hop und wieso auf dem Festival, das ist doch gar kein Hip-Hop-Festival. Und ich stehe mal in der Mitte und denke mir so, hey Leute, das gehört alles dazu. Das ist alles der herzlich willkommen in meiner Welt. Und es ist so, ich merke gerade so, dass 2022 das Jahr ist, in dem ich mal sortiere, in dem ich mal klar machen muss, hey Leute, nein, wenn ihr reichweitenstarken Gossip-Klick-Kram haben wollt, der ist das Medium, das es euch macht. Ich freue mich über politische Themen bei uns, wenn wir das machen können. Aber wenn ihr das von den richtigen Menschen haben wollt, dann geht bitte zu Machiavelli. Da sind wir vielleicht im Zweifel manchmal sogar näher dran als daran, das nächste XY-Interview zu machen. Und dann ist wieder der nächste Punkt, ja, Backspin ist ja total, Reichweiten sind ja im Keller, ist ja irrelevant und sowas alles. Nee, ist es nicht. Es ist vollkommen okay, wenn das von den Zahlen her nicht für dich da passt, aber es geht ja um die Relevanz, die wir im Inneren dafür haben und das Vertrauen darin, dass ich schon weiß, was ich da mache. Dass ich einen anderen Klickkampf habe, als den im Zweifel Toxic vielleicht hat. Und ich glaube, wir befinden uns da voll in der Situation, denn ihr habt jetzt auch Finanzierung schon angesprochen an einigen Stellen und wir wollen ja darüber reden und vor allen Dingen Toxic, du hast es ja auch mit auf die Agenda geschrieben, das ist dabei ja immer die größte Herausforderung, habe ich das Gefühl, dass den Leuten heute ein gesamtes Bewusstsein dafür fehlt, wie etwas finanziert wird, weil ich rede viel, aber ich höre gleich auf. Bei einem YouTube-Video mit 4 Klicks ist es einfach zu erklären, da sind 4 Klicks, wir wissen alle, wie viel Geld da drin steckt. Das ist nicht so viel, wie ihr denkt, liebe Leute da draußen, schöne Grüße. Aber sobald es eine geringe Klickzahl hat, ist es gleich irrelevant. Es sei denn, es hat die gleiche Klickzahl und es ist ein Nischen-Podcast, dann ist es wieder ein sehr gutes Thema. Also wie geht man mit diesem Zahlenwahnsinn um? Toxic, du hast das Ding mit reingeworfen. Also hol uns mal ab bei deinen Gedanken.
Das ist immer so mit diesen langen Vorträgen, die ich ja auch schon gebracht habe, dass man sich dann denkt, welche von den 15 Punkten gehe ich jetzt zuerst drauf ein? Aber gut,
ja,
dann,
Entschuldigung, das wird ein Problem in unserer Runde hier heute. Ich entschuldige mich jetzt schon für die 3XL-Folge.
Für interessante Sachen sagen muss man sich ja nicht entschuldigen, aber dann fangen wir mit dem Vermarktungsding an. Ja, da haben wir ja im Endeffekt auch schon mit drüber gesprochen. Ne? Also das eine ist halt eben die Rolle vom Öffentlich-Rechtlichen, so haben wir was zugesagt. Dann gibt es halt, ich habe vorhin mal zum Beispiel das Raptastisch mit reingeworfen. Ne? Da funktioniert ja noch auch diese klassische Werbevermarktung wahrscheinlich, ähnlich auch bei Dein Update, also wo man halt einfach Banner und sowas hat, weil man Masse von Leuten hat, weil man sehr, sehr große Mengen irgendwie erreicht. Das führt dann aber auch in der Praxis halt eben oft zu Boulevardjournalismus, wobei man das dann, weil man das damit halt eben erreichen kann und nicht mit den anderen Sachen, die ihr halt eben auch macht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass du dein Geld irgendwie von verschiedenen Plattformen kriegen kannst, wie zum Beispiel war vor 2017, da gibt es Sirenen auf den Malediven, abgefahren. vor 2017 auch YouTube für uns eine wichtige Einnahmequelle. Aber wenn du so Geld von solchen Plattformen kriegst, bist du von denen natürlich auch immer voll abhängig. So, vor allem, wenn du nicht super breit aufgestellt bist. Wenn du quasi nur YouTube machst, ist natürlich echt scheiße für dich, wenn YouTube nicht mehr läuft. So, dann kannst du dein Geld durch Advertorials oder sowas verdienen, wie das vielleicht auch heißt, nur Bayer Team Modebereich macht oder so. Oder du kannst mit Brands zusammenarbeiten, wie Backspin und HipHop.de das auch viel machen. Du kannst theoretisch auch Spenden einsammeln über Patreon oder bei Twitch oder einen Investor haben, wie, ne, heißt nur Byte, die wird jetzt gekauft von Zalando und die Washington Post gehört Dingens hier, dem Jeff Bezos beispielsweise und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch ein Modell für den Journalismus. Was noch ein bisschen fehlt, und da frage ich mich, warum und wird das kommen und was denkt ihr darüber, ist kostenpflichtiger Journalismus und kostenpflichtiger Content. Euch fallen vielleicht auch Ausnahmen ein, wo es das doch schon gibt, aber ich finde, wenn ich immer so Tageszeitungen lese und da mir die Zeit oder die Süddeutsche oder sonst was reinziehe, es ist ja überall inzwischen Standard, dass es halt irgendeine Form von Paywall und Bezahlmodell gibt. Du kannst nicht alles komplett kostenlos konsumieren bei denen. So, das war vor ein paar Jahren noch anders. Das ist aber in der Hip-Hop-Journalismus-Welt und vielleicht im Entertainment irgendwie noch gar nicht angekommen. Wird das noch kommen? Warum gibt es das nicht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ehrlich gesagt, tut mir leid.
Ich schreibe die Bewerbung an Funk.
Funk, wenn ihr das hier hört, ne, meldet euch bei Toxic.
Holt die Geldkoffer raus.
Und bei Yannick.
Wir haben Praktikum Ideen. Bei Funk erstmal.
Weil ich glaube, dafür ist einfach das Interesse in der Breite für die Tiefe nicht da. Also was wäre ein Hip-Hop-Inhalt, der so tiefgehend ist, dass die Leute dafür bezahlen würden, der halt über eine News hinausgeht. Ich finde, man kann sich das sehr gut angucken an diesem, das Kendrick-Album kommt raus. Wir haben 5 Jahre gewartet auf das Kendrick-Album. Die ganze Welt sagt irgendwie, das ist der größte Rapper der Welt. In den USA, in UK haben wir Formate, die sich mit dem in aller Breite auseinandersetzen. Wir haben ein Format in den USA, wo jeder Song eine eigene Podcast-Folge bekommt. Aber in Deutschland gibt es einfach dieses breite Interesse für die Tiefe nicht. So, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe kein anderes Format gesehen und ich habe wirklich danach gesucht, die wie wir versucht haben, tief in dieses Album einzusteigen. Es gab die Reviews am ersten Tag und das war's. Mhm. Und so, wenn wir die Einzigen sind, die das machen, dann kann man daraus, finde ich, ableiten, übertragen auf andere Themen. Warum sollte jemand Geld bezahlen für diese Form von Inhalt, wenn es gar nicht diese Form von breitem Interesse gibt? Und ich weiß nicht so richtig, vielleicht kann das einer von euch erklären, woran das liegt, warum haben wir Deutschen nicht so ein Interesse an Musikjournalismus in dieser Breite und Tiefe. Es gibt Leute, die haben da Bock drauf, die sind dann auch richtig drin. So, das sehen wir auch bei uns an den Zahlen so. Die gibt's spitz, aber in der Breite Leute, die dann extra dafür bezahlen.
Das Ding ist ja, also ich verstehe voll, was du sagst, richtig, aber was ja immer ganz witzig ist, wenn man über Bezahlmodelle nachdenkt, man braucht ja nicht mal die unglaublichst größte Menge, damit es sich schon lohnen kann. Hm. Also wenn wir zum Beispiel 1.000 Leute finden, die einen Zehner bezahlen, dann haben wir schon 10.000 im Monat. Das ist schon nicht so wenig. Das reicht schon, dass jemand sich in Tiefe mit dem Kendrick oder von mir aus mit dem UFO-Album auseinandersetzen kann. Mhm. Ja, weil US-Rap ist vielleicht auch nochmal schwerer als deutscher Rap in Deutschland. Aber es könnte ja jetzt halt auch von UFO oder von sonst von einem großen deutschen Artist halt eben sein. Ne? Und das ist halt die Frage. Kann man die 1.000 zusammenbekommen, die einen Zehner bezahlen? oder 2.000, die den Fünfer bezahlen, um irgendwie auf so eine Summe zu kommen, womit, also mit 10.000 ist ja jetzt noch auch eine, bezahlt man noch keine große Hip-Hop-Redaktion. Also wir sind so 20 Leute bei hiphop.de, das kostet tatsächlich mehr. Die sind jetzt nicht alle festgestellt und nicht alle Vollzeit, bla bla bla. Ne? Aber,
Urlaub so, auf den Malediven.
Ist ja tatsächlich nur in der Eifel, ne? Liegt ja, wahrscheinlich daran, dass es da noch 19 andere gibt neben mir. Ja, genau. Aber ja, genau, also müsste, ist, aber das ist halt eine spannende Frage, kann man die zusammenkriegen? Und die eine Sache ist halt, dass man das über so den tiefen, wertigen Content macht. Das haben wir uns auch beispielsweise überlegt. Wir hatten irgendwann dann mal so einen Punkt in unserer Analyse, dass wir gesagt haben, das nächste Zeitalter wird das Stories as a Service Zeitalter, wo die Leute für guten Content bezahlen. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist mehr guten Content, damit man sagt, dafür würde ich auch Geld bezahlen. Und alles so geil. Also erfolgreich wird man jetzt durch Qualität. Der Zielkonflikt ist aufgehoben. Hammer, sind wir dabei. Ganz so einfach ist es nicht. Sehe ich so ähnlich, wie du das gerade gesagt hast. Das ist tatsächlich schwierig. Man könnte diese 1.000 Leute aber natürlich auch über andere Sachen zusammenkriegen. Ne? Ich glaube, die Chancen sind höher, beispielsweise über krasse Prominenz. Also vielleicht könnte das ja auch ein Roos oder ein Mois leichter schaffen, als dass irgendwie wir jetzt hier mit unserem Kendrick Lamar-Album machen könnten. Oder, ja, oder es gibt noch ein Gegenmodell. Für Bild Plus bezahlen Leute ja auch. Und die fallen wahrscheinlich auch nicht durch Journalisten Tisch hochwertige Arbeit auf. Sondern,
ja, so. für dein Update Plus zahlen sie auch. Und es ist das gleiche Modell. Und es ist das gleiche Prinzip der Nachricht dahinter. Und ich glaube, da steckt auch so das Grundproblem dessen, wann bist du bereit, für etwas zu bezahlen? Ich glaube, da kommt ursprünglich auch aus dieser, also sowohl Internet als auch Hip-Hop-Entwicklung heraus, dass alles umsonst ist und dass das auch alles umsonst bleibt. Das, was du beschreibst mit den 1.000 Leuten, die den 10er zahlen, ist ja im Prinzip Patreon und ist, glaube ich, auch die einzig gängige Version, wie du das machen kannst. Dann mehr kommst du aber zu Modellen, wie viele Leute haben am Ende die wundersame Rap-Woche per Patreon unterstützt. Ich kenne keine genaue Zahl, aber ich gehe davon aus, wenn es mehr gewesen wären vielleicht mehr Argumente da gewesen, um das Format auch noch weiterzuführen. Dann sind wir wieder bei dem Inhalt und das ist wie auf dem Diagramm zu verschieben. Wer hat so viel Geld, dass er bereit ist, damit Medien zu Konsum zu unterstützen oder zu bezahlen? Und was ist wiederum dann das Interesse, das er hat? Und ich würde mal die These in den Raum werfen, dass mal abgesehen von den klassischen Gossip-News, und ich kann nicht sagen, wie viel dein Update-Abos, Plus-Abos es gibt, aber gehen wir mal von aus, dass da etwas funktioniert und dass ganz viele Leute dann auch Gossip-News gerne bezahlen wollen, damit sie dann den ganzen Artikel darüber lesen können, wer denn mit wem und sowas alles. Wenn es dann aber um den Content geht, den wir hier gerade beschreiben und wo du dann von Stories, von langer Geschichte, von Qualität, von dem, wofür man Zeit braucht und Aufwand und was Geld kostet, dann wird das ja immer kleiner. Also kleinere Ziel oder kleinere Größe an Menschen, die bereit sind, das Geld auszugeben, plus dann auch noch, die müssen dann auch noch das gleiche Interesse haben. Denn das Kendrick Lamar-Album in den USA bei fünfmal so viel Einwohnern vielleicht dann auch eine größere, breitere Akzeptanz hat, ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Ich könnte an dieser Stelle wieder den deutschen Kendrick Lamar suchen und dann können wir uns mal andersrum fragen, wie viele Leute würde denn eine zehnteilige Podcast-Serie über das OG Kimo-Album interessieren? Und inhaltlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es unheimlich spannend wäre, sich mal so XXL-mäßig damit auseinanderzusetzen. Oder lass uns gerne selbst ein Casper-Album nehmen. Lass uns jetzt ein Casper-Album nehmen, wo es ja schon, wenn du auf Konzerte und Touren und so gehst, siehst, da sitzen da mal 10, 20, 30.000 Menschen vor der Bühne und wollen hören, was er da singt. Und trotzdem, wie viele von denen zahlen Zehner dafür, dass du das Album in 10 Folgen besprichst und das dann auch nicht nur One Take jetzt fürs Kendrick-Album, sondern das ganze Jahr über so viel. Und das ist, da bin ich voll bei dir, Jan, das funktioniert nicht mehr. Wenn, dann ist es das Personality-Ding, letzter Satz nur, wenn es ist das Personality-Ding, wie Twitch es ja im Prinzip vormacht.
Wahrscheinlich, also ich bin auch damals mal auf dieses Thema mitgekommen durch einen, also nicht nur, aber was ich sehr spannend in dem Zusammenhang war ein Vortrag von der Chefin, ich weiß leider den Namen nicht mehr, von Perspective Daily. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die haben Constructive Journalism gemacht. Und Constructive Journalism feiere ich sehr als Journalismusansatz. Und die hat dann irgendwie mal gesagt, keine Ahnung, die hatten irgendwie 10.000 Abonnenten habe ich kurz Handy rausgeholt, geguckt, was kostet das denn? 5 Euro. Ah, 50.000 im Monat, nicht schlecht, damit kann man ja arbeiten. So. Und dachte mir, die kennt aber doch kein Mensch, die haben keine Reichweite, will so, aber die machen irgendwie 50.000 durch Abonnenten. Wow. So. Und von daher denke ich, da kommt das mit dadurch, wie ich mir das dann mit erkläre, ist, dass man natürlich ein Medium komplett darüber aufgezogen hat, wir wollen es besser und anders machen. Und das ist ja fast wie Spenden. Ich könnte mir vorstellen, eine Menge Leute, die das abonnieren, lesen das nicht mal regelmäßig, aber finden es gut, es zu supporten. Und das wird es ja bei Patreon auch oft geben. Ne? Und warum dann wieder was anderes, was ich vor 2-3 Tagen gehört habe, wie unglaublich viel Kohle No Jumper in den USA macht. So, die sind jetzt nicht bekannt, die machen das für Constructive Journalism, das ist ja so ein Podcast-Format, ne? Oder Videopodcast. Und die machen auch sehr, sehr viel Kohle mit Patreon. Und das ist dann wieder das Ding, die Persönlichkeitsmarke und sowas. Und das krasse Entertainment wird halt auch gerne supported. Nicht nur das, was irgendwie die Welt mutmaßlich zu einem besseren Ort macht. Und am Ende des Tages kann man wahrscheinlich feststellen, dass diese Bubble, die Bock hätte, für den hochwertigen Rap-Journalismus und 10 Teile nur über OG Kimos neues Album, einfach zu klein ist, um das zu tragen. Oder zumindest, dass es sehr schwer ist, das hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, so ein Perspective Daily in der Hip-Hop-Welt zu bauen. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und deshalb hat es noch keiner geschafft oder richtig versucht.
Ich finde, es gibt ja im Print mit Das Wetter ein ganz interessantes Medium, das 2022 Print-Produkte herausbringt, unter sehr viel ambitionierter Passion sicherlich, aber es weiterhin rausbringt. Und jetzt müsste man mal vor Ort nachfragen, wie dann wirklich das Geschäftsmodell dahinter funktioniert. Fakt ist aber, ich habe jetzt auch wieder eine neue Ausgabe gekriegt. Das heißt, es ist noch nicht am Ende. Das heißt, es wird auch noch eine nächste Ausgabe geben. Und da steckt bestimmt mehr Herzblut als Urlaubsgeld mit in der Kalkulation. Aber es zeigt ja, dass, wenn du es spitz machst, schon funktioniert. Und dass öffentlich-rechtlich da die einfache Variante ist, ist klar. Aber ich glaube, es gibt immer noch mal wieder Modelle, wo man spitz denken kann und daraus dann theoretisch auch ein finanzierbares Modell macht.
Ich glaube, da auf jeden Fall auch ist es auf der einen Seite ein journalistisches Produkt, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ein Lifestyle-Produkt. Also das Magazin sieht sehr gut aus und du willst das auf deinem Kaffeetisch liegen haben und alles, was das verkörpert und irgendwie, ja, so die 2022 Hipster, die Cool Kids, das ist halt, wenn du dieses Magazin zu Hause rumfliegen hast.
Auch da muss man es nicht lesen übrigens. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit Perspective Daily, was das Gewissen tut. So hast du dann also Produkte, die auch als so Coffee Table Book einfach geil geeignet sind. Ne? Und wofür man dann halt auch gilt.
Ich habe auf jeden Fall auch immer sehr viel Geld für Patreon ausgegeben und habe auch immer fleißig jeden Monat Geld für die wundersame Rap-Woche bezahlt, obwohl ich die sehr, sehr selten gehört habe. Genau aus diesem Support-Gedanken, ehrlicherweise. Ich habe immer deshalb da meine paar Euro mit rüber geschickt,
und weil ich die Idee dahinter gut fand. Daraus ergibt sich ja auch, ich glaube, Das Wetter macht auch viel Merch, so, ne? Die machen ja auch Shirts, so wie die wundersame Rap-Woche hat, glaube ich, auch Hoodies gemacht und so. Die Idee zu tragen von diesem Produkt und die Identität davon, die dann mit der eigenen Identität matcht, das nach außen zu tragen, ist vielleicht viel wichtiger, als das eigentliche Produkt zu konsumieren. Und da, auch da, finde ich, gibt es wieder so eine Parallele zu der Rap-Welt, dass ja ganz viele Artists irgendwie statt über ihre Musik die meisten Einnahmen zu machen, dann irgendwie auch umgestellt haben, so A zum J, der dann so erstmal diese Fashion-Drops die ganze Zeit gemacht hat und gesagt hat, so, damit kannst du mich nach außen tragen und identifizieren und so weiter. Es ging vielmehr um, meiner Meinung nach, um, natürlich war die Musik immer noch krass, hatte immer noch eine krasse Qualität, so, gar keine Frage, aber darüber kam halt nicht das Geld rein, also musste ein anderes Finanzierungsmodell dafür gefunden werden.
Also das ist ja auch so ein bisschen dann die Sache, du kannst halt über die Marke gehen oder über die Reichweite gehen. Ne? Das Wetter ist zum Beispiel dann eben eine Publikation, die sehr, sehr stark bei Marke einfach ist und für was steht. So. Und das ist dann halt eben was anderes als Reptastisch beispielsweise. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass dein Update und die Bild auch irgendwo Marken sind. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine. Ne? Die halt, wie Das Wetter für mehr stehen und wo ich dann sage, ich trage stolz den Hoodie und der hat eine Aussage und der sagt auch was über mich aus. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, auch vielleicht ein bisschen mit anknüpfend auch daran, dass du gerade gesagt hast, was Salva jetzt anders machen wird und so weiter. Mhm. Ich finde auf der einen Seite nochmal das, was ich gerade gesagt habe, für die Hip-Hop-Kultur ist einfach wichtig, eigene Medien aus sich selbst heraus zu haben, einfach ohne den großen Verlag, der dahinter steht, oder den öffentlich-rechtlichen Apparat. Das darf es auch alles geben und ist total geil. Aber wenn das alles ist, dann finde ich es ein bisschen riskant, damit es einfach Hip-Hop eine eigenständige Kultur sein kann und nicht nur ein popkulturelles Phänomen, so was so ein bisschen stattfindet. Und das Gleiche gilt eigentlich auch, wenn man auf die einzelnen Personen guckt. Ich freue mich wahnsinnig auch über die Werdegänge von ganz, ganz vielen Leuten, die in der Vergangenheit bei Hip-Hop.de waren. Ja, ich bin jetzt seit 2005 dabei. So, nicht jeder ist noch dabei, der 2005 dabei war. Und da sind ja eine Menge Ehemalige auch dabei. Also aus jüngerer Vergangenheit, Roos oder Aria, der jetzt bei Apple Music ist. Aber auch Raik Anders oder Miriam Davutwandi war mal eine Zeit bei uns. Jan Wehn war mal kurz bei uns und so weiter und so fort. Und das feiere ich alles total, was die machen. Ich finde aber immer es auch, und ich feiere es total, wenn ich den Fernseher anmache und da Miriam sehe beispielsweise. Hammer. So, gleichzeitig finde ich, es muss möglich sein, dass Hip-Hop-Journalismus und die Hip-Hop-Kultur insgesamt mehr ist als ein Sprungbrett. Ich habe das jahrelang auch immer, also das finde ich dann schade bei der aktuellen Generation. So schön ich das finde, dass viele dann das und das und das moderieren und das und das und das machen. Hip-Hop muss auch was zu bieten haben, dass Leute da bleiben können. Ja, und ich habe das jahrelang auch bei Hip-Hop.de gesehen, wie wir dann halt so ein Ausbildungsverein waren. Du hast dann halt Leute, die machen ein unbezahltes Praktikum oder im nächsten Schritt, du schaffst es, denen mal 400 Euro zu bezahlen. Irgendwann sagen die, okay, Studium ist durch. Sorry, Bro, aber ich muss dann jetzt auch mal mehr als 400 Euro verdienen. Und dann war für uns der nächste wichtige Schritt, wie kann ich jetzt für, also ich glaube, Saskia war die erste oder so, irgendwie mehr Geld ranholen, damit die nicht logischerweise jetzt woanders hingehen muss. Und das ist deshalb auch so mein Blick dann darauf, dass ich denke, die ganze Hip-Hop-Kultur an sich muss doch für sich genommen schon Platz sein, wo Leute drin leben können. Und nicht nur die Rapper, denen es ja sehr gut geht und die in den letzten Jahren mit Millionen Zuschüssen zugeworfen wurden oder mehrere hunderttausend haben zumindest sehr viele Leute bekommen, sondern auch die dritte, vierte, fünfte Reihe. Und dazu gehören unter anderem dann auch die Journalisten, genauso wie Fotografen und Designer und kleinere Musiker und so weiter und so fort. Die müssen auch alle irgendwo leben können. Und
ja. Ich verstehe den Gedanken, aber ich würde vielleicht daran anknüpfend auch sagen, dass ich es auf der anderen Seite auch gut finde, dass jetzt zum Beispiel Salwa Aspekt moderiert und dann, das hätte es vorher glaube ich nicht gegeben, Absilon in dieser Sendung stattfindet. Ja. Und Leute, die durch Hip-Hop ausgebildet wurden, die Hip-Hop in ihrer DNA haben, in diese Position kommen und sagen, hey, da gibt's den spannenden Künstler, da gibt's die spannende Künstlerin, die sind Rapper und Rapperin und die sollten wir jetzt hier platzieren, weil die sind wichtig. Das wäre vorher nicht passiert, weil das ist ja das, was wir, glaube ich, alle mitnehmen dann in die Jobs, die auch abseits von Hip-Hop stattfinden. Ja, und unsere DNA und was wir mit dieser Kultur verbinden.
Ist für mich auch der entscheidende Faktor, ehrlicherweise. Ich freue mich jedes Mal darüber und das ist dann ja nicht nur eigentlich auf allen Ebenen, wenn du auf Menschen triffst, die verstehen, was die Kultur ist, was sie bedeutet und wie man mit ihr umzugehen hat. Da braucht es überall Menschen, die das davon ein bisschen Verständnis haben. Und je mehr Leute in richtigen Positionen sitzen, die das transportieren, das, ne? Never thought that hip-hop would take it this far. So, das ist auch ein schöner Punkt. Ich bin aber auf der anderen Seite auch voll bei dir, Tox. Und dann sind wir wieder in dem handelsüblichen Konflikt zwischen Reichweite und Machbarkeit, Finanzierung, das, was wir im Kreis darüber gesprochen haben. Und eigentlich auch, und da muss ich mal, weil ihr habt ja beide noch Themen mitgebracht und wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs und ich möchte eigentlich irgendwie auch trotzdem klassisch nochmal jeden sein Thema mit einbringen lassen. Tox, dein Thema hatten wir eigentlich auch schon zwischendurch. Ja. Ich weiß nicht, ob du nochmal umdenken willst, aber ich will den Gedanken noch einmal mit aufnehmen, weil der vielleicht auch fürs Verständnis dessen, worüber wir reden, ja total wichtig ist. Dein Thema war quasi, dass mit der einen Hip-Hop-Szene, was es nicht mehr gibt. Und ich glaube, das Problem da drin ist auch die Chance da drin.
Ja, genau. Mein Thema haben wir hier schon weitestgehend besprochen, was die verschiedenen Bubbles angeht und die verschiedenen Teile in der Hip-Hop-Kultur. Und ich glaube auch, dass das eine Stärke ist, dass Hip-Hop so breit inzwischen geworden ist und so viel Verschiedenes abdeckt und dadurch auch so viele Trends immer wieder mit aufnehmen kann. Wenn man sich zum Beispiel die ganze Emo-Trap-Sachen anguckt, beispielsweise, wo du dann wieder eine komplett neue Welt hast, wo asiatische Einflüsse, japanische Einflüsse vor allem mit reinkommen, wo irgendwie Manga plötzlich eine Rolle spielt und ja, keine Ahnung, das ist dann wieder eine ganz andere Welt als das, was halt die Traditionalisten sich reinziehen oder wie auch die New Wave jetzt gerade unterwegs ist. Also ich feiere das total, wie breit die Kultur ist. Ihr habt aber am Anfang klang das bei euch aber auch so, dass ihr sagen würdet, naja, es ist natürlich alles lange nicht mehr eins und es ist komplett verschieden. Ich glaube, das ist immer noch alles die gleiche DNA hat und dass das alles immer noch irgendwo zusammenhängt. Ich bin auch gespannt, wie am Ende des Sommers, ob wir es dann vielleicht und ihr es auch anders seht, wenn jetzt sowas wie Festivals wieder stattfinden, die sich ja auch fragen müssen. Also du kannst ja nicht ein Open Air Frauenfeld oder ein Splash Festival machen und sagen, ich bediene nur eine Bubble, sondern die müssen ja auch irgendwie versuchen, möglichst viele halt mitzunehmen. Und ob man dann auch wieder mehr das Gefühl hat, dass wir alles eins sind, weil ich finde, wenn man sich auf diese Sachen guckt, findet man überall sowas wie zum Beispiel den Drang, sich selbst auszudrücken durch Kreativität, was halt einfach Hip-Hop ist. Oder dass es immer um diesen Individualismus geht, aber gleichzeitig immer auch um Unity. Ja, so wie es von Anfang an halt B-Boy-Crews gab und DJ-Crews und Rap-Crews und Graffiti-Crews gab. So, das ist halt Hip-Hop. Und diesen Crew-Gedanken, den gibt's bis heute in all diesen Sachen. Auch Wettbewerbsgeist ist Hip-Hop-DNA, dass man gegeneinander tanzt, gegeneinander malt, gegeneinander rappt. Das ist in dem einen Bereich, in der einen Bubble innerhalb von Hip-Hop-Kultur wichtiger als in der anderen, aber das ist Hip-Hop und überall mit drin. Dass wir Authentizität immer so hochhalten, dass Eigenständigkeit wichtig ist. Auch deshalb, weil man ja die eigene Persönlichkeit durch Kreativität irgendwie ausdrückt und so. Wenn man so auf den Urknall der Hip-Hop-Kultur in den 70er Jahren in New York guckt und darauf guckt, habe ich halt gemacht für unser Buch Erfolgsformel Hip-Hop und fand das da total spannend, halt zu gucken, was macht das im Kern eigentlich aus, Hip-Hop. So. Und findet man dann eine Linie, die irgendwie all das von Graffiti über Street Art und Virgil Abloh und irgendwie eine Grime-Szene und UK Drill und OG Kimo bis UFO und Gringo, die das alles irgendwie noch zusammenbringt. Und ich glaube, dass es das immer noch gibt. Aber es ist natürlich klar, also das alles hat die gleiche DNA und das alles ist Hip-Hop und das alles gehört zusammen. Und trotzdem gibt es natürlich, ist es total wichtig, das zu unterscheiden und du wirst nicht die eine Person finden, die all das feiert, sondern und das sind schon verschiedene Lebenswelten und auch verschiedene Werte, die damit einhergehen. Aber wir sind immer noch alle eine Kultur. So.
Mic drop. viel von dem kann ich auf jeden Fall genauso mit unterschreiben. Ich glaube, gerade deshalb ist es ein Personality-Ding. Und wenn du es aus dem Inneren heraus so leben und so fühlen und so transportieren kannst, das ist das eine. Wie gesagt, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, allein in meiner Arbeit, das Bewusstsein darüber, woher Leute mich und meine Arbeit kennen. Dadurch, dass ich jetzt im Sport unterwegs bin, ist es noch absurder. Aber es sind halt einfach sternförmig Leute, die sich mit meinem Content beschäftigen. Und das ist aus den wildesten Richtungen. Und die einen kriegen nichts von dem anderen mit. Und ich im Kern bin genau da, das proklamiere ich in jeder Folge auch. Bin ein großer Verfechter von dieser Hip-Hop-DNA und der Essenz, die ich auch überall sehe. Verstehe aber trotzdem, dass es einfach auch, also vielleicht einfach keine Anknüpfungspunkte mehr gibt. Und dass wenn es kein politisches Thema gibt, ist für Jan halt vielleicht auf der anderen Seite von dem Planeten oder auf der anderen Insel einfach keine Anknüpfungspunkte mehr inhaltlich gibt, daraus jetzt Content zu machen, auch wenn er vielleicht die DNA versteht, was da drüben los ist.
Ich glaube auch, dass das im Analytischen kann man diese Zusammenhänge immer sehen und von außen drauf geblickt diese Linie ziehen. Die Frage ist aber auch ein bisschen, wie verstehen sich die Akteurinnen und Akteure selbst? Also haben die überhaupt diesen Gedanken oder sagen die, das juckt mich alles nicht. Diese ganze Kultur juckt mich nicht, macht das nur, auch die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, Toxic, dieses, keine Ahnung, ich lege mich mit anderen an oder ich battle oder was auch immer in dieser DNA ist, das mache ich nur, weil ich das ja so, klar, ich habe das unterbewusst so gelernt und so machen das halt die anderen um mich rum, aber im Grunde fühle ich mich gar nicht als Teil davon oder ich vertrete diese Werte. Klar, gibt's jetzt es gibt einen UFO, der kauft sich dann ein Gemälde von, wie heißt der, Don DeWitt, von diesem legendären Sprüher so. Ja, okay. Aber es kann, ja, übelst nice, so. Aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, so, dass es da irgendwie junge Rapper gab, so wie es ja vor 3, 4, 5 Jahren irgendwie gab. Keine Ahnung, XXXTentacion oder ich weiß nicht, Lil Yachty oder so, die dann sagen, so, wer ist, ich habe noch nie einen Tupac-Song gehört und der juckt mich auch nicht, so. Egal wie Promo das jetzt war und ob das stimmt, so, ne, aber.
Ja. Ich verstehe, was du sagst, also so ein bisschen ist das natürlich auch jetzt hier so, es macht ja keinen Sinn, sich da universitär was herzudichten, was in der Realität gar nicht da ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher andersrum ist, dass selbst Leute, die vielleicht irgendwie ein junger Lil Yachty mit seiner kompletten Ignoranz, vielleicht, der muss ja gar nicht den ganzen Tag, wie man das in den 90ern im Deutschrap gemacht hat, von Hip-Hop-Kultur rappen und davon labern und das studieren oder so, um das zu sein. Der kann ja sagen, ich scheiße auf das alles, das interessiert mich alles total gar nicht und ich weiß auch nicht, wer Tupac ist. Ehrlich gesagt, hat mein Opa gehört, aber er ist vielleicht trotzdem voll Hip-Hop. Weißt du?
Ja, safe. Auf jeden Fall. Ich habe ja auch diese Gespräche, wenn es dann um Rap geht, weil um Politik geht, so, weil ich dann auch immer sage, so, Politik gehört für mich zu Rap dazu, ne? Auf jeden Fall, politische Statements zu setzen und eine Haltung zu haben. Aber ganz oft, die Reaktion kommt jetzt am Wochenende noch, es war Cosmo Festival, habe ich da mit einem jungen Rapper geredet, Zaffo heißt der, der hat in dieser Hype-Serie mitgespielt, die Hauptrolle. Und dann kriegt man halt das, was man, habt ihr auch schon hundertmal gehört, dieses geflügelte Wort aus dem Hip-Hop, geh mir weg mit deiner Politik. So, ne? Das hat für mich nichts damit zu tun. Und dann erstmal aufzuzeigen und zu sagen, ja gut, aber deine Helden, und sei es jetzt Tupac oder wer auch immer, oder das, was du machst oder wie du Songs schreibst, ich dichte das dann da rein, ich muss die Leute quasi dazu überreden oder denen das, ja weiß ich nicht, herleiten, warum das für mich politisch ist, und die sagen aber ja, nee, also ich mach nur, was ich will.
Aber ganz ernsthaft, wer damit kommt, dem kannst du wirklich mit dem Tupac, wenn du, dann hast du Tupac nicht verstanden, Punkt.
Ja.
Und wenn er dann sagt, Tupac ist mir scheißegal, dann hast du ein Problem, dann musst du halt finden, so welcher internationale Rapper der 2015er ist dann so politisch? Ja gut, Kendrick Lamar kennen sie, aber finde ich kacke, der hat keine Hooks. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. So, wir müssen mal ein bisschen gucken, wo wir hier hinwandern. Ich habe versucht, die ganze Zeit einen Weg zu finden, wie ich dein Thema, Jan, mit einbaue. Und ich glaube, ich mache das mal, weil das ist nämlich jetzt die zweite Ebene, die es ja noch komplizierter macht. Alles, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben, ist ja im Prinzip, wenn man mal ehrlich ist, Deutschrap-Journalismus, außer dein verzweifelter Versuch, einen 10-teiligen Kendrick Lamar-Podcast hier irgendwo unterzubringen. Viel Erfolg weiter dabei. An der Stelle kann man aber mal betonen, ein bisschen Inside-Werbung, Yannick, also wir machen den gleichen Quatsch auch mit Alben. Ne? Wir sitzen auch 5 Leute zusammen und die reden dann 2 Stunden über ein Album.
Genau.
Und
Album des Monats haben wir auch im Format. Wir haben tatsächlich auch überlegt, Kendrick als Album des Monats zu nehmen. Das macht der andere Yannick, nicht, dass es da zu Verwechslung kommt. Haben uns dann tatsächlich aber auch einfach dagegen entschieden, weil es bei uns, wir halt einfach einen klareren Deutschrap-Fokus haben. Aber das war tatsächlich eins der wenigen Alben, internationalen Alben, wo wir ernsthaft überlegt haben, das mal im Album des Monats ausführlich zu besprechen.
Ja, und wenn man dann jetzt dein Thema mit reinnimmt, das du jetzt gleich reinwerfen musst, da kommt dann ja die zweite Ebene rein, die alles noch absurder machen würde. Über alles, worüber wir gesprochen haben bisher.
Ja, also ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, ob unser Musikgeschmack insgesamt internationaler wird, vor allem auf, also nicht nur was Genres angeht, sondern auch Sprachgrenzen. Ob Sprache egaler wird, flexibler wird. Es kann natürlich sein, dass es eine sehr krasse WDR-Kosmo-Innenansicht ist, weil wir sowieso, ne, unser Claim ist so der Sound der Welt, Global Pop, da wird Musik gespielt aus Lateinamerika, aus Frankreich, aus Indien, aus China, aus Nigeria, aus Ghana, Kenia, was weiß ich, so von überall. Wir versuchen da wirklich komplett den globalen Sound zu finden und abzubilden. Aber auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl, und das wird, glaube ich, auch durch Hip-Hop gepusht, dass sich immer mehr Rapperinnen und Rapper auch über die Ländergrenzen hinaus verbinden, beziehungsweise vielleicht auch mehr anfangen, in ihrer Muttersprache zusätzlich noch zu rappen. Wir haben das ja ganz stark gemerkt in den letzten Jahren bei den Rapperinnen und Rappern in Deutschland, die türkische Wurzeln haben, die türkisch sprechen. Wir haben das ganz krass, glaube ich, durch den Impact gemerkt, dadurch, dass Ezhel, der größte Star der Türkei, nach Kreuzberg gezogen ist, wo ja auch die Wurzeln von türkischem Rap liegen und dort einfach sich vernetzt hat mit den Artists, auf seiner Sprache gerappt hat, auf anderen Sprachen gerappt hat. Wir haben das bei, gut, das ist jetzt nicht klassischer Rap, aber bei Rosalia, bei J Balvin, bei C. Tangana, dass halt vor allem spanischsprachige Musik immer stärker, meiner Meinung nach, wird und auch immer akzeptierter wird, immer größere Rolle spielt, auch im deutschen Musikmarkt. Und jetzt am letzten Wochenende war das Cosmo Festival, wo ein junger Rapper aus Köln aufgetreten ist, der zuletzt auch bei South by Southwest gespielt hat, Albi X, der vor allem auf Lingala rappt, der Sprache aus dem Kongo, aus seinem Heimatland, wo seine Wurzeln liegen. Und es völlig egal ist. Also der reißt komplett die Bühne ab und das Publikum flippt komplett aus und singt mit. Und es ist nicht mehr so wie früher, dass man alles verstehen muss. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen offen, was ich hier reingeben würde, meine Beobachtung.
Ich find das ziemlich spannend. Und ich muss jetzt auch versuchen aufzubröseln, die 3, 4 Gedanken, die ich da habe. Das erste ist IBX Podcast, Backspin Stammtisch, seid herzlich eingeladen. Yannick, ne, du weißt nicht aus dem Stegreif, welche Folge es ist,
boah,
ne? Aber
nee.
vielleicht kann die Redaktion im Hintergrund kurz raussuchen. Hatten wir dabei zusammen mit Ulis und die haben beide auch über das den Einsatz von verschiedenen Sprachen in Deutschland gesprochen, wo ich nämlich auch voll bei dir bin und auch das Gefühl habe, dass das schon ein weiterer Trend ist, der 2010 mit Haftbefehl und Chelo Abdi und sowas angefangen hat, dass du einfach Sprachen mixt, weil es auch einfach cool klingt. Mhm. Essenz von Botschaften und damit dann auch in dein Herz kommen, da braucht es, glaube ich, Muttersprache oder das Verständnis von der Sprache, damit du fühlst, was derjenige sagen möchte. So, ich habe auch französischen Rap immer geliebt und ich verstehe eine gewisse Ästhetik, aber der extra Punkt war, dass ich es mir dann übersetzt oder irgendwie verstanden habe, was sie sagen wollen. Ne? Ich glaube, das auf jeden Fall. Und dann kommt die zweite Ebene, das glaube ich wir, und da muss Toxi gleich mal was sagen, als CEO auf hiphop.de, Mainstream-Hip-Hop-Medium, dass wir, glaube ich, alle ziemlich diese Liebe teilen. So. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich irgendwo in Afrika sitze und Homegrown-Rap höre und mitkriege, ohne dass ich vielleicht ein Wort verstehe, aber es gibt mir ein Hip-Hop-Gefühl. Ich bin mit Back to Tape nach Spanien gefahren, habe mit spanischen Rappern einen Tag verbracht. Ich kann kein Spanisch, die können kein Englisch. Trotzdem war es geil. So, wie weit man das Richtung Zuhörer, Zielgruppe in der Breite hinbekommt, da wird es, glaube ich, schwierig. Und auch IWX ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Reichweiten sind, aber ich glaube, der Weg mit dem Superstar in Deutschland auf dem Apache-Niveau zu werden, ich glaube, der ist ziemlich, ziemlich lang.
Ja, aber vielleicht ein Superstar zu werden auf dem internationalen Level, halt direkt von da aus, ne? Also dieser Calvin Cold Approach zu sagen, ja, ich bin ein Artist, der aus Deutschland kommt, aber eigentlich bin ich halt ein internationaler Artist.
Mhm. Ja, sie bleibt die Frage, dann ist wieder die Ausrichtung, ne? Wie scheint das nach Deutschland, wie scheint es international? So, das ist, Dirk Nowitzki war auch erst größer in den USA, bevor in Deutschland sie verstanden haben, oh, da ist ja ein Basketballer, der spricht ja unsere Sprache, der sieht ja deutsch aus, der ist ja Weltstar. Oder die Waldfee. Aber Toxic, bitte.
Ich schließe mich erstmal an beim IBX abfeiern, feiere ich auch sehr. Und ich glaube, dass einmal, also das macht ja auch aus meiner Perspektive, ich sehe das genauso wie ihr, das Geile an Hip-Hop ist ja mit, dass innerhalb von Hip-Hop so viel stattfinden kann. Das ist auf der thematischen Ebene so, deshalb hatte ich bei 1000 Jahre Video-Interviews machen nie das Gefühl, ich rede immer nur über das Gleiche, weil da einfach so viele Themen drinstecken, über die man ausgehend von Rap sprechen kann. Und musikalisch ist das natürlich auch so, weil wir einfach diese Kulturtechnik des Samplings haben und damit meine ich einfach gar nicht mal nur das wirklich Praktische, ein Stück Musik nehmen und das da einarbeiten, sondern vielleicht auch die Lingala Hook bei IBX, ja, oder die albanischen Einflüsse bei anderen und so weiter und so fort, dass man all das eben mit ein oder dass wir so viel nennen wir es mal Techno-Rap gerade wieder haben im New Wave-Milieu innerhalb von Deutschrap gerade, so, weil die halt eben auch gerne raven gehen. Das finde ich wahnsinnig spannend und das wird irgendwo immer so sein. Und dieses Vielsprachige, ich habe da das auch mal mehr drüber nachgedacht, eigentlich als Autotune-Trap gerade so ganz groß war vor vielen Jahren und ich plötzlich merkte, der Song in meiner Playlist gerade, was war das überhaupt? Das war ja niederländisch. Das war jetzt nicht was aufgefallen, hat auch nicht gestört und dann kannst du auch noch was Italienisches hören. So Mumble-Rap-mäßig hat man dann so, ist ja jetzt eh egal, was die sagen. Ne? Also ob ich jetzt den Deutschen nicht verstehe oder den Italiener nicht verstehe, Hauptsache der Vibe ist geil. So ein Stück weit ist das vielleicht so, aber ja, nicht komplett. Dann, was du gesagt hast, ist natürlich, wo du schon meintest, da bist du vielleicht auch, denkst du, als jemand, der bei Cosmo ist, halt, ich glaube, dass in dieser kosmopolitischen Hip-Hop-Bubble das natürlich sowieso erst recht so ist, dass man das dann auch noch spannend findet. Und dann gibt es zweitens natürlich den Punkt, dass in Hip-Hop richtigerweise die verschiedensten Kulturen zusammenkommen und jeder die Kultur seines Herkunftslandes, der eigenen Familie halt quasi so mitbringt für die Suche und die Bildung der eigenen Identität. Stichwort zum Beispiel albanische Community in Deutschland, die das dann halt eben mit einbauen, weil das Kulturtechnik-Sampling halt eben funktioniert. Deshalb glaube ich, wird es wahrscheinlich immer normaler werden und ist jetzt ja schon viel normaler geworden, dass man halt diverse Sprachen auch innerhalb von Deutschrap und so dann hört. Trotzdem wird es da gewisse Grenzen natürlich geben. Mhm. Also auch Calvin Cold ist ja noch kein internationaler Superstar geworden, sondern hat ähnlich wie Sirius Klein, dann ist das immer total spannend, sich das halt anzugucken, wenn man Leute sieht, die so musikalisch halt so stark sind, aber gleichzeitig halt eben dieses ja kosmopolitische Leben müssen, dann zu sagen, okay, ich lebe halt in Deutschland, aber mach halt, die Leute hier wollen Musik auf Deutsch hören, die liefere ich denen aber nicht, ich mache was auf Englisch und aber in den USA, ich komme halt nicht aus Houston und das halt zusammenzubringen, ich glaube, das ist immer noch ein eher unüberwindbares Problem und sind dann eher Ausnahmen, die es schaffen, da durchzustoßen.
Ja, ich glaube tatsächlich, der wichtigste Punkt ist dieses, dass vor allem sich das in den, dass es einfach melodiöser geworden ist in den letzten Jahren, dass der Vibe halt wichtiger ist. So früher, ne, gab es auch, klar, kannst du dir ein Album von Lunatic anhören, aber irgendwann bist du halt so, ja, okay, der erzählt mir ja die ganze Zeit was. Und es ist schwierig, dann den Song zu fühlen, wenn das nur auf einer Inhalt oder vor allem auf einer inhaltlichen Ebene stattfindet. Und ich fand das auch super interessant, als Credibil zum Beispiel diese Sirs-EP auf Türkisch gemacht hat, weil ich da das Gefühl hatte, wir hatten auch mal drüber geredet, dass er nicht so gut Türkisch spricht, wie er Deutsch spricht und sich dadurch ein bisschen freier machen konnte und auch melodiöser werden konnte. Und dass man das trotzdem fühlen könnte, auch wenn man kein Wort Türkisch gesprochen hat. Und das nehme ich an ganz vielen Stellen wahr.
Mhm. Wir haben bei Backspin International Sessions ins Leben gerufen mit so Exportbüro, Factory 92 heißen die hier aus Hamburg, mit denen machen wir International Sessions, weil die viele Festivals in ganz Europa begleiten. Und da waren wir in Luxemburg bei einem Festival und haben dort Rapperinnen und Produzenten aus Deutschland dahin gebracht. Haben das in Dänemark gemacht. Ich besuche viele von diesen Konferenzen und Musikexport-Events, gerade weil ich diesen Austausch so liebe und gerade weil ich, und den Effekt gebe ich dir voll, dieses Internationale immer stärker wird. Du in anderen Ländern das natürlich auch schon ein bisschen, na, wie heißt das, auf jeden Fall ein bisschen forcierter wahrnehmen konntest in der Vergangenheit schon, dass Finnland die Hälfte der Künstler auf Englisch gerappt haben, weil sie dadurch klar Export sind. Dass es in Dänemark ganz genauso ist, dass es eine 50-50, in diesen Ländern immer eine 50-50-Szene gibt aus lokal funktionierenden Künstlern und Künstlerinnen und internationalen, die genau darauf ausgerichtet sind, weil es halt international geht. Und der Sound und die Adaption von Sounds aus der ganzen Welt tut ja sein Übriges dazu. Und ich glaube, dann sind wir bei dem Ursprungsthema, was ich so ein kleines bisschen hatte. Yannick, wenn ich dir jetzt noch erzähle, lass noch mal mit den internationalen Rap mit aus Afrika und von mir aus auch Osteuropa und Asien mit abdecken. Es ist nicht mehr handelbar in der Größe, oder? Was würdest du als Head-Off sagen?
Nee, absolut nicht. Das ist ja, also klar, das, was du jetzt sagst, das wäre nochmal eine Nummer drauf, wenn man jetzt wirklich komplett international denkt, aber wir haben ja quasi so als Dauerthema schon Deutschrap und internationalen englischsprachigen Ami-Rap, wenn man es jetzt so nennen will. Und das ist halt einfach schon so viel, dass wir ja gucken müssen, wie kriegt man es unter. Wir würden es gerne unterkriegen. Es braucht halt einfach, finde ich, einen sehr, sehr schlauen Ansatz, weil ich es eigentlich gerne mit unterbringen würde. Weil es mir natürlich auch so geht, dass ich verschiedenste Sachen einfach sehr, sehr gerne höre und auch absolut interessant finde. IBX, wir haben jetzt über ihn gesprochen, eben ist ja genau so ein Paradebeispiel. Es brauchte halt einfach echt einen cleveren Weg und den haben wir für uns noch nicht ganz ausgearbeitet, aber wir sind dran auf jeden Fall, das kann ich sagen. Wir würden es gerne machen.
Dazu brauchen wir die 20 Leute, die die Toxic in der Teilzeit-Hip-Hop-Redaktion hat, brauchen wir Vollzeit. insofern Funk, wenn du das hier hörst. wir haben da die Idee. Ja, genau, vielleicht müssen wir noch ein Konglomerat schaffen.
Oder anrufen.
Ja, genau. Und ey, ganz ernsthaft, da sind wir nämlich, vielleicht schließe ich damit so ein bisschen die Klammer, weil wir über Finanzierungsmodelle gesprochen haben und sowas alles. Die Leute machen sich ja Gedanken darüber oder gerade in unserem Kosmos, wenn die YouTube-Videos keine 100.000, 500.000 Klicks mehr haben, sondern nur noch 20, gerade weil die Künstler ein bisschen kleiner geworden sind, die ich da mal so ein bisschen begleiten möchte, weil ich da sehr viel Spaß dran habe, die zu machen. Haben sie ja dann auch immer gleich das Gefühl, dass Backspin ja am Ende ist und was ich sonst immer alles höre, und das ist halt totaler Quatsch, weil ich kann gerne hier behaupten, wir sind erfolgreicher denn je, weil wir halt spezieller denn je geworden sind mit dem, was wir machen. Und das ist in der Breite, einen Freiraum dafür zu schaffen, Content zu generieren, der wirklich komplett spitz für jemanden ist, der einfach Freude daran hat. Und auf der anderen Seite, und da hat Toxic das Richtige gesagt, einen Brand zu schaffen, und das ist, glaube ich, dann am Ende sowohl personalifiziert, so wie alle, die hier in dieser Runde sitzen, bis hin zur Marke, für die du dann stehst, dass das ja auch einen Wert hat und der dazu führt, dass dann Brands in der Lage und bereit sind, miteinander zu arbeiten. Und ich glaube, Toxic, da sprechen wir die gleiche Sprache. Es gibt keine Marke, die zu uns kommen kann und irgendwie erzählen kann, streicht mal das Logo grün und macht mal, tanzt mal auf einem Bein. Das passiert nicht, sondern die Leute kommen und sagen, ey, wir mögen euren Raum, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Was ist das Thema? Und dann geht's los. Und da kann ich bei mir immer dieses Back-to-Tape-Porsche-Thema als das Masterpiece. Ich glaube, in beide Richtungen, sowohl marketingtechnisch als auch contentseitig, immer wieder nur hervorheben, weil es auf der Basis von Hip-Hop, auf der Essenz, die Toxic beschrieben hat, dazu führt, dass ich international mit Menschen über das rede und es nicht darum geht, irgendwie einem Hype nachzurennen, sondern einer Kultur Raum zu geben. Und das macht mich immer ehrlicherweise sehr glücklich.
Ja, also Brand Corporations können einem natürlich genauso Freiheiten geben, etwas unabhängig vom Massengeschmack zu machen, wie das vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen auch können. Und beides wird dann wieder seine eigenen Schattenseiten oder Restriktionen auch dabei haben. Es gibt ja nirgendwo jetzt einfach nur das Geld geschenkt. Und geht ja nicht darum, dass dir irgendjemand das da hinschmeißt und sagt, tu damit, was du irgendwie machen willst. Und das gäbe es nirgends Schattenseiten. Aber das muss man halt in jedem einzelnen Fall dann aushandeln und gucken, ja. wenn du von den LeserInnen bezahlt wirst oder von denen abhängst, weil du deren Klicks brauchst, um das dann mit Werbung wiederum zu Geld zu machen oder so, ist das ja auch ein Einfluss oder so. Ja, also das sind alles einfach verschiedene Einflüsse, die man sich dabei, glaube ich, einfach immer nur bewusst machen muss. Und in der Realität hat man ja oft auch, oder haben wir zumindest dann ja auch einen Mix aus verschiedenen Sachen. Denn, weißt du, also es ist ja nicht das eine, womit du dein Geld machst und die Einflüsse, die dann halt da sind.
Ja, ich möchte auch ganz gerne an der Stelle nochmal betonen, öffentlich-rechtlich heißt nicht, dass Jan machen kann, was er will. Ich bin mir ziemlich sicher, der sitzt in einer Menge Meetings, in denen er sehr viele Dinge erklären muss von denen, was er machen möchte. Und er wird auch da bei allem Verständnis immer auf Leute treffen, die fragen, wieso? Warum? Müssen wir?
Ja, wirklich? Aber Shoutout Cosmo. Also wir haben sehr viele Freiheiten, tatsächlich.
Ja, das ist schon sehr, sehr geil. es gibt noch eine Ebene, keine Sorge, Jungs, keine Sorge. Eine Ebene greift noch mit dazu. Und das ist die zwischen, wir haben verschiedene Deutschrap-Bubbles in verschiedenen Stilrichtungen. Wir haben verschiedene Internationalitäten da drin, die dazu sorgen, dass wir noch eine zweite Ebene haben. Da gibt es noch die dritte und die ist die Generation, über die wir im Prinzip gar nicht gesprochen haben. Und hier sitzen ja eigentlich drei Generationen oder zweieinhalb Generationen aus dem, wie man Hip-Hop-Journalismus durchführen kann oder wie man es erlebt hat oder wie man damit gestartet hat. Und genauso gibt es da draußen ja, würde ich mittlerweile sagen, zweieinhalb bis vier verschiedene Generationen, die Hip-Hop konsumieren. So, das macht es halt, glaube ich, auch noch absurder. Ich will jetzt aber nicht komplett durchdrehen, sondern habe ein Masterpiece mit dabei als Classic der Woche, was quasi mal wieder USA First zeigt, dass es auch einfach Musik für Alters- und nicht nur Zielgruppen gibt, die denen zeigen, ja, es ist auch mit 50 noch cool, Hip-Hop zu sein und du musst dir keine Sorgen machen, denn The Godfather of Everything zeigt es mit dem Album. Und das ist vor 5 Jahren rausgekommen.
Vor 5 Jahren, am 30.06., um genau zu sein, 2017, ist von Jay-Z 444 rausgekommen. Du hast es schon gerade angesprochen, das kann man, glaube ich, so als eines seiner erwachsensten Alben bezeichnen. Ja, Jay-Z rechnet da so ein bisschen mit der Vergangenheit ab, positioniert sich neu zur heutigen Zeit, so ein bisschen Neuausrichtung. Es werden relativ viele gesellschaftskritische Themen angesprochen, also von toxischer Männlichkeit, Frauenhass, Rassismus, ganz viel Politik da drin. Genau, also jetzt das 13. Studioalbum gewesen und einfach nochmal ganz andere Töne, die Jay-Z da angesprochen hat.
Was für eine Verbindung habt ihr zu dem Album? Bin mal gespannt.
Ich musste es mir tatsächlich sehr, sehr warm hören. Als es neu rausgekommen ist, habe ich es natürlich gehört und es war erstmal so ein bisschen ähnlich wie zu dem aktuellen Kendrick-Album tatsächlich gehört, gedacht, boah, geht ja irgendwie so und dann hingesetzt, intensiver gehört, obwohl es Englisch ist, denn auch Texte nachgelesen und dann ist es so ein bisschen mitgewachsen. Aber Jay-Z-mäßig gehört es nicht zu meinen Favorites, das muss ich sagen.
Jetzt bin ich mal von euch anderen beiden gespannt. Jan, du bist ja auch eher jüngeren Jahrganges. Ich mag das wie in dieser Situation immer, wenn man nichts zu sagen hat, so eine Zurückhaltung entsteht, wie man darauf reagiert.
Nein, ich finde das gut, was du gerade schon angesprochen hast, dass es eine Blaupause gibt für coolen Grown-Man-Rap. Ja, wo man ja jetzt auch Mr. Morale and the Big Steppers schon so ein bisschen auch einsortieren könnte. Ein Mann, in diesem Fall, der Vater ist, der eine Frau hat, in dem Fall, die selber ein Superstar ist bei Jay-Z, und dieses ganze Innenleben, ja, und diese ganzen Probleme und so spiegelt und dabei aber nicht an, an Coolness verliert. Und ich finde auch produktionsmäßig, dass, ja, dass das sehr gut miteinander gematcht hat.
Also ich bin auch, also ich bin Fan. Ich fand, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Zusammenhang habe ich das Musikjournalismus journalistisch schon mal beim Black-Album vor 50.000 Jahren von Jay-Z so diskutiert, dass das irgendwie so eine Art von gelungenem Erwachsenen-Rap sein könnte, ja? Von so einem Jay-Z, der irgendwie schon Ende 20 war, als er seinen Durchbruch hatte und das gefühlt hat, 800 Jahre her. Und der Kollege ist ja tatsächlich nicht mehr der Jüngste, macht aber nach wie vor unglaublich geilen, sehr, sehr guten und halt auch Erwachsenen-Rap, der sowohl dieses Hip-Hop-Unternehmertum natürlich immer wieder mit als Thema hat, der sehr viel Hip-Hop-Kultur und afroamerikanische Kultur halt eben da drin hat, der immer auch politisch ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich auf einen Lieblingsrapper festlegen würde, wäre es vielleicht wahrscheinlich sogar Jay-Z aktuell. Und dann kommt noch mit dazu, wenn ich bei so Alben wie von Kendrick auch öfter das Problem habe, dass ich die natürlich wahnsinnig gut und toll und wichtig finde und dann aber wieder merke, oh, jetzt habe ich wieder den ganzen Tag Kodak Black und Gucci Mane gehört. Finde ich, da es bei Jay-Z immer einfacher, den Zugang zu finden. Und dementsprechend habe ich, dieses Album steht einfach auch in dieser Tradition, finde ich, die er damals so mit so Beatshare oder so, war das glaube ich auf Black Album, so solche Songs, die das angefangen haben, führt er halt seitdem immer weiter. Abgesehen vielleicht von diesem einen Album, was so ein Soundtrack war, zu diesem Gangsterfilm, komme gerade nicht mehr auf den Namen, American Gangster, was, wie hieß
American
das?
American Gangster, ja. Genau.
Ja, es war 444 auch so. Story of OJ war irgendwie der zweite Song da drauf. Das ist das erste, wo ich da immer erst dran denke bei dem Album und feiere ich voll. Sinnvoll, dass du darauf hinweist.
Ja, das ich bin halt auch ehrlicherweise ein Jay-Z-Fan und freue mich über jeden Schritt, den er macht. Ich glaube, es ist die einzige Persönlichkeit, die nehmen wir mal ein bisschen die privaten Noten da mal so, schiebe ich die mal ein kleines bisschen zur Seite, aber in seiner Hip-Hop-Verkörperung halt ziemlich viel von dem richtig macht und ich natürlich auch irgendwie so mit ihm dann auch growe und älter werde und dann immer zugucken kann, wie er das macht und wie er Entscheidungen trifft, die dann auch in einer reflektierteren, älteren Variante von mir dann vielleicht auch dazu führen, denke ich über Dinge nach, wie mache ich Dinge, wie will ich das in der Zukunft machen und so weiter. Und dann ist er immer jemand, der das, finde ich, sagen wir, schlauer macht als alle manche anderen Genies, die in den USA rumlaufen und versuchen, US-Präsident zu werden. Der eine setzt sich eine rote Kappe auf und schreit rum und der andere bucht halt ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen mit einer Adressenliste und schreibt Support your local black dealer, ne? Oder was er da gemacht hat. Da ist viel schlau drin. Und dieses Album.
Kann ich eine Frage dazu stellen, kurz?
Ja, gerne.
Das ist ja auch so voll dein Thema ist. Also ich bin ja voll bei dir, ne? Jay-Z hier, The GOAT, no cap. Aber wo er ja zum Beispiel kritisiert wurde, auch ist für sein NFL-Engagement. Und da du ja jetzt auch beim American Football drin bist, ist das auch positiv und kann man ihn da einfach bedenkenlos abfeiern? Oder ist das im Endeffekt, keine Ahnung, Woke-Washing, Jay-Z da so einen Job zu geben, um zu sagen, jetzt haben wir unser Rassismusproblem damit hier schön kaschiert und können ansonsten weitermachen wie bisher. Die Schwarzen hauen sich die Köpfe ein und die Weißen werden reich.
Das kannst du mit Jay-Z nicht. Das funktioniert nicht. So, und das Thema ist dadurch nicht weg. Ich sehe es halt eher aus dem anderen Blickwinkel, dass es dazu führt, dass ein Verständnis dafür da ist. Man muss kulturell sich dem anpassen, was da draußen passiert, auch wenn die Owner-Struktur halt eine andere ist als die einer Hip-Hop-affinen kleinen Bubble in den USA, sondern eher ganz weit weg davon. Aber die Entscheidung dahingehend, das dann so zu treffen und ihn da machen zu lassen, ist der Grund, warum wir diese Halftime-Show in diesem Sommer hatten. Die wäre sonst in 10 Jahren nicht passiert. Mhm. Dass es vielleicht das nächste Mal in Phoenix mehr Country wird oder so, aber das sei mal dahingestellt. Fakt ist einfach, ich glaube, Jay-Z lässt sich nicht von Karren spannen, sondern sorgt halt auch mit seiner Personality dafür, dass es zumindest an dem Punkt in eine richtige Richtung geht. Dass es drumherum genug Probleme gibt, zeigt, jetzt würde ich sehr ins NFL-Thema eintauchen, die Kaepernick-Diskussion seit vielen, vielen Jahren. Der Quarterback, ne, der sich für schwarze Rechte eingesetzt hat, aufs Knie gegangen ist, dafür im Prinzip aus der Liga rausgeflogen ist und seitdem sportlich versucht zurückzukämpfen und ein großes Politikum ist. Vielleicht dieses Jahr bei den Las Vegas Raiders, aber im Roster sein wird. Und auch das sind dann eher positive Signale in einer amerikanischen Sportart, die, wie du schon sagst, schon sehr, sehr, sehr ja. damit bestimmten Punkten noch zu kämpfen hat, zu formulieren.
Also so richtig auf dem Papier in Ergebnis gibt es noch nicht viel mehr als diese legendäre Halbzeitshow, aber du glaubst trotzdem daran, dass es einen Unterschied macht, wenn Leute wie Jay-Z diese Jobs halt eben bekommen und dass er seinen Einfluss für was Gutes nutzen wird und nicht nur für seinen persönlichen Nutzen.
Ja, also sagen wir mal, die Halftime-Show davor war ja auch schon auf seinem Mist gewachsen, ne? Und die war dann auch schon ein bisschen Hip-Hop-lastiger als die davor. Und worum geht's denn da? Was ist denn der Job? Der Job ist, die Musik bei einer Halftime-Show zu machen vom wichtigsten Einzelsportereignis der Welt. Mhm. So. Und das Hip-Hop in die Hand zu geben, ist jetzt per se erstmal, finde ich, gut. So. Und Snoop Dogg, please, don't, ne, bitte keine Drogen im Stadion. Was macht er? Live auf Kamera im Stadion. Jeder sieht, wie er noch kurz einen durchzieht, bevor er auf die Bühne geht. Eminem, bitte kein Kniefall für Kaepernick. Was macht er? Stellt sich genau in die Position, dass die Kamera gar nicht um ihn rumkommt. So, Dr. Dre, bitte nicht, still not loving the police rappen. Was macht er? Rappt diese Zeile. Und du hast nicht so viel danach Skandale gehört, sondern das sind Elemente, die dazu führen, dass da das Imperium sich bewegt, so formulieren wir es mal. Glaube ich.
Ja, so möchte ich es auch gerne sehen. Danke.
Ja, toll, möchte ich auch gerne sehen. Das ist richtig so. Wir warten ab. Am Ende des Tages bleibt da, glaube ich, die Hoffnung auch Vater des Gedanken. Genauso wie meine Hoffnung, dass ihr das Album mehr gefeiert hättet, also vor allen Dingen bei euch beiden Jüngeren, aber ich fühle es nach, ist okay. Ich mag trotzdem 444, deswegen herzlichen Glückwunsch. Mal sehen, was ihr mitgebracht habt. Jetzt bin ich mal gespannt.
Können wir mal kurz hier, ich weiß, vielleicht ist das für die Hörer auch spannend, aber was für ein Jahrgang seid ihr denn überhaupt alle? Ich frage mich gerade, wie viele Generationen wir ja überspannen. Ich bin 83.
Jahrgang. 77. Ja,
ich 91. bin 92.
Na, ja, siehst du? 2,5 Generationen.
Okay, kommt schon was zusammen. Ja. Ach, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Also wollte ich doch, aber
zurück. Nö, aber jetzt musst du liefern, ne? Dein Classic der Woche.
Dein Classic. Ach so, ja, ich habe mich hier für, ich dachte, wenn ich hier schon mal bei Backspin zu Gast bin, dann überlege ich mal so, was so richtig, richtig Classic für mich ist und bringe gerne auch mal was Älteres mit. Und habe tatsächlich was von 96 mitgebracht. Das ist das Jahr, wo ich mit 13 Jahren angefangen habe, Rap zu hören. Kein Album, sondern ein Mixtape. Crooklyn Cuts Volume 3, Tape A von DJ Premier. Das klingt schon allein ein nerdier Spack, ne? Sind ja. Also ganz klassische Mixtapes, die ich damals auf Kassette hatte. Und ich fand es einfach so geil, da so nostalgisch nochmal drüber nachzudenken, dass man damals ja Songs tatsächlich teilweise von diesen Kassetten erst kennengelernt hatte und dass nicht alles, ne, bla bla bla, auf Spotify zur Verfügung stand und so weiter und so fort. Und dass aber damals diese Mixtapes, die ja noch vor den Mixtapes aus diesem Mixtape-Zeitalter mit, wo Dipset und G-Unit so groß wurden mit lauter Remix und exklusiven Songs, ging es da auch noch darum, wie es dann halt so gemischt ist. Weißt du, ich kenne Songs teilweise vor allem so, wie DJ Premier sie da halt eben bearbeitet hat. Zum Beispiel Tribe by 12 von East Flatbush Project ist da drauf. Ich kenne East Flatbush Project sonst gar nicht, feier aber extremst diesen Song Tribe by 12 da drauf. Oder Live to Regret von Busta Rhymes kommt einfach mega geil da drauf, wie halt DJ Premier 75 mal die Hook wiederholt und so weiter. Und das ist so richtig, also wenn ich mal so drüber nachdenke, was würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen? Wahrscheinlich diese DJ Premier Tapes, die gehen irgendwie immer. Übrigens ist neben dem Tape A auch Tape D voll geil. So, da sind da so Sachen drauf wie Drugs von Lil' Kim oder irgendwas von ATCQ und so weiter. Und das ist was, ist völlig okay, dass es das so in der Form heute nicht mehr gibt. Und wäre was für richtige Nerds, wenn jetzt jemand noch sein Mischkassetten-Game da irgendwie durchzieht, kann man ja machen. Aber ist natürlich was aus der Vergangenheit, aber macht auch heute noch Bock zu hören.
Ich wäre trotzdem dafür, das wieder in die Gegenwart zu holen, denn als ich das gesehen habe, habe ich auf jeden Fall eben ähnlich nostalgisch rumgeflext. Und ich habe mal, ich weiß gar nicht, wann das war, da war ich auf einer Fußballreise unterwegs und war mit meinen Jungs in Dresden unterwegs und ich habe schon wieder vergessen, schon einige Jahre her. Da habe ich jemanden auf der Straße getroffen, auch irgendwie ein Hip-Hop-Kosmos, aber ich kann nicht mehr genau zuordnen, wer das war. Und der stand halt an einer Ecke und hatte halt eine Boombox dabei. Und der hatte auch wirklich, das war nicht mit Bluetooth, war wirklich Boombox. Und dann hat er immer neue Kassette eingelegt und gedreht und neue Kassette eingelegt. Es hat schon einen gewissen Style. Wir sind ja wieder bei Zielgruppe, die sehr, sehr klein ist, aber ich fühl's, Leute. Lass uns wieder mehr Tape-Partys machen.
Das, ich finde halt auch, dass, also, sich auch da aus den Notwendigkeiten und den Zwängen der Realität entwickelt ja Hip-Hop mit seiner Hacker-Mentalität auch immer gerne wieder eine neue Kunstform. Und da kam dann halt der DJ, der das zusammenmischt, mit dazu. Ähnlich wie das ja auch im Club so ist.
Respect the Architect, respect the DJ, sage ich dann.
Total geil. Und das ist dann vielleicht was, was dann in einem anderen Zeitalter nicht mehr so wichtig ist, aber dafür finden dann neue Generationen auf ihre Zeit wieder neue Antworten. So, sorry.
Deswegen grinsen die 90, Jahrgang 90er hier auch so rum, wenn wir irgendwas von DJs und Mixtapes erzählen und sowas.
Ich schicke euch mal eine Kassette mit so einem Kassettenrekorder.
Machst du uns ein ganz persönliches Toxic-Mixtape?
Ich höre das tatsächlich auch auf Soundcloud, ganz modern. Das kann man einfach auf Soundcloud hören.
Ja, geil. Aber warum sind B und C nicht so gut, deiner Meinung nach?
Boah, ich habe einfach geguckt, was davon habe ich viel gehört und habe ich gefeiert. Ich habe gar keine Ahnung, ob B und C nicht auch total super sind. Aber A und D waren die, die ich einfach, wahrscheinlich, Nico, wenn du dich zurückerinnerst, man musste die alle einzeln kaufen. Und wenn man sowas hatte, dann hat man das halt eben sehr oft gehört. Ja. B und C reichte wahrscheinlich einfach das Taschengeld nicht für.
ich habe ja so ein Projekt und plane, und da darf ich noch nicht so viel öffentlich drüber reden. Ich will die Tape Kings Gründer treffen. Ich habe da Bock drauf.
Tape Kings haben das auch rausgebracht übrigens.
Ja, genau. Das war meine Quelle damals. Die ganzen Tony Touch, 50 ja. MCs Mixtapes und so. Das war schon. Leute, ne, die beiden Älteren hier reden vor der Hip-Hop-Revolution.
Können wir uns ja jetzt der Gegenwart nähern.
Ja, genau, mal gucken. Und ich tippe, da kommt jetzt irgendwas. Weiß ich, was jetzt kommt von Herrn Kamelke. Was hast du?
Ich bin tatsächlich zeitlich zwischen euch. Ich bin mit meinem Album, beziehungsweise auch Mixtape, wenn ich es richtig im Kopf, Album, bin ich vor dir, vor deinem 444, Nico. Und zwar habe ich von A$AP Rocky Long Live A$AP mitgebracht, das ja ungefähr gerade 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat und nochmal rausgekommen ist und ich mich nochmal dran erinnert habe daran, wie cool das damals war. Wie cool und sexy ein Mensch sein konnte und immer noch ist. Sehr, sehr gut aussehender Mann und auch sehr stylischer Mann einfach. Und sehr, ja, der so dieses Ganze, der für mich so, damals hat man noch Swag gesagt, vor 10 Jahren, der das so in Person verkörpert hat. Und ich habe das so ein bisschen auch verknüpft mit dem Gedanken von vorhin, dass wir internationaler geworden sind in diesem ganzen Sprachending, und damals ist, glaube ich, was anderes aufgebrochen, und zwar, dass es sich von dieser Regionalität im Sound ein bisschen gelöst hat, weil Rocky kommt, der ganze A$AP Mob kommt aus Harlem, kommt aus New York, da würde man, glaube ich, erstmal einen anderen Sound erwarten als den er dann gebracht hat. Der war sehr Memphis, sehr Houston inspired, hatte ja auch dieses ganze Chopped and Screwed, tiefe Stimme Ding, und ich glaube, dass das einfach so zum ersten Mal war, was das Internet möglich gemacht hat und was es dann ja auch in den Folgejahren möglich gemacht hat. Natürlich wurde immer noch die eigene Hood represented, natürlich wurde immer noch Harlem und New York irgendwie represented, aber der Sound war ein ganz anderer, und das ist, glaube ich, auch in den Folgejahren dabei ganz vielen Artists passiert oder zum gleichen Zeitpunkt auch passiert, dass irgendwie jemand, der von der Westküste kam, Tyler the Creator, auf einmal mit einem super New Yorkigen Sound, nämlich Yonkers, und einem super New Yorkigen Video auch Schwarz-Weiß-Ästhetik und einfach auf die Fresse auf einen harten Beat rappen, den man eigentlich in New York verorten würde, groß geworden ist, so den ersten krassen, heftigen, viralen Hit auch für seine Crew hatte, und dass auch damals so dieses Crew-Ding wieder so am Start war, dass so Wu-Tang Era 2.0 war mit Odd Future und mit dem A$AP Mob, und ja, das hat mich einfach damals komplett abgeholt. Ich wollte auch einfach so cool sein. Diese Coolness, das ist das, woran ich mich so krass erinnere. Und zudem noch ein wichtiger Aspekt, finde ich, dass ja auch immer wieder jetzt darüber geredet wird in dieser Ära, wie verändert Social Media das Game und wie verändert jetzt TikTok wieder das Game und so. Und damals war es Tumblr, A$AP Yams, der Mastermind, der ja leider verstorben ist in der Zwischenzeit, der halt ja diesen Tumblr-Blog gemacht hat, wo er genau die Ästhetik dieser, ich glaube, 2010er Jahre so eingefangen hat, der dann einen riesigen Bass auf seinem Tumblr-Blog hatte und gar nicht zu erkennen gegeben hat, dass er eigentlich zu diesem A$AP-Mob irgendwie dazugehört, und dann immer so unterschwellig so eingestreut hat, die Sachen von Rocky und so, oh, wer ist dieser Junge aus Harlem, und der rappt ja übertrieben krass. Also auch da sehr smarte Marketing-Geschichte dahinter. Finde ich nice.
Immer noch. Ey, Fun Fact, ich habe, oder da kommt, das kann Toxi, glaube ich, auch bestätigen, weil eigentlich wäre es auch noch ein Thema in unserer generellen Journalismusdebatte gewesen. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Es gibt immer so ein bisschen mal so Wellen und du bist vielleicht mal ein bisschen müder, was den ganzen Content angeht. Ich habe zum Beispiel bei mir selber, merke ich immer mal, dass die Phasen, wo ich Deutsche mehr höre und weniger höre oder Ami-Rap mehr höre, weniger, das ist so ein Wellen. Und das Album und vorher ist ja noch Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar rausgekommen, beide nah beieinander. Die beiden sind ein Epizentrum für mich. Mhm. Vorher war ich ein bisschen gelangweilt und genervt von dem, was da passiert ist. Und diese beiden Alben zusammen haben mir wieder so bam, die ganze Welt aufgebrochen und auf einmal hatte ich wieder Bock auf den Kram. Ich bin ein riesen Fan von diesem Werk im Ganzen. Mhm. Und es gehört zu einer ganz kleinen Handvoll Alben seit 2010, Alben, also wo ich wirklich das ganze Album auch heute noch höre. So, ich merke
es. Außer dass, Wild for the Night.
Ja, genau. Aber das Video gucken, denn der Shot, die Shots dieses Videos, die waren ebenso, also Wahnsinn. Also sehr, sehr viele starke Sachen drin. Deswegen fühle ich voll, freue ich mich drüber. Gute Wahl.
Ich glaube auch A$AP Rocky und auch das Album ist vor allem durch den Einfluss so wichtig, ne? Auf jeden Fall Ikone einer Generation und Vorreiter für Sachen, die heute da sind. Ich meine auch gerade durch den Einfluss, weil ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dass Travis Scott heute die Karriere hat, die A$AP Rocky eigentlich haben sollte. Mhm. Und dass er teilweise dann auch so, was jetzt vielleicht auch musikalisch, aber auch was Erfolg angeht, danach nicht immer so geliefert hat, wie er vielleicht hätte liefern sollen. Das ging dann auch nicht alles ganz genauso weiter. Höre ich aber auch bis heute gerne und ist halt einmal, also du hast ja vieles schon angesprochen, auch so dieser Style und Sexiness und sonst was, wie er halt Mode mit reingebracht hat und so, ne? Und auch diese, ne, auch nicht nur Mode, sondern auch künstlerische Inszenierung, die irgendwo mit dazu gehört. Das ist auf jeden Fall auch vorreitermäßig, was er reingebracht hat. Genauso wie halt eben die Houston-Einflüsse musikalisch von ganz, ganz vielen Leuten irgendwo aufgegriffen wurden. Und auch Repräsentant seiner Generation durch das, was du gesagt hast, finde ich auch sehr interessant. Hip-Hop im Zeitalter der Digitalisierung, wo es halt nicht mehr so ist, wie das alles an Städten festgemacht ist. Stichwort Houston. Man verbindet Houston mit einem ganz gewissen Sound, der da über eine ganz lange Zeit halt gewachsen ist. Und das war dann nicht nur der Sound und Shop and Screwed, sondern dann gab es da noch diese Hustensaft-Tradition und die gab es schon vor DJ Screw, haben das schon die Jazzmusiker und so weiter und die Art, wie man die Autos getuned hat und sich die Haare geflochten hat und alles war voll eigen. Und heute leben wir in einer Welt, wo Leute wie XXXTentacion, den du erwähnt hast, oder Trippie Redd oder sonst wer den gleichen Emo-Trap in den USA machen und ich teilweise gar nicht weiß, wo die ganzen Leute überhaupt herkommen, wie das vielleicht Sierra Kid in Ostfriesland machen kann. Und das ist völlig selbstverständlich und gar kein Problem, weil wir wohnen alle im gleichen Internet. So, ne? Und auch da ist er auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit und ein Vorreiter seiner Zeit, der gute A$AP Rocky. Von daher auf jeden Fall ein All-Time-Classic, hast du recht.
Bin ein großer Fan. So, Yannick, du bist aus der gleichen Generation. Ist es dein, also haben wir alles gesagt oder hast du noch eine persönliche private Note dazu?
Nee, es ist alles gesagt. Also ich feiere das Album auch auf jeden Fall sehr doll. Ich weiß noch, als es damals rausgekommen ist, ich fand das, was ihr gesagt habt, der Typ ist nice, die Mucke ist nice, alles ist irgendwie nice und ich habe das damals gehört und saß hier und war so, oh Mann, wie kann man so cool sein, warum bin ich nicht so?
Und du bist schon der Zweite, jetzt, wo sind eure Tattoos aus dieser Zeit, frage ich mich so.
Komm, ich habe mir mein erstes Tattoo ja gerade erst gemacht, ne? Das Machiavelli M ist ja jetzt auf meinem Oberschenkel.
Ah, stark.
Das war der Anfang. Jetzt wirst du süchtig.
Jetzt geht's her. Los.
Es kommt Long Live A$AP auf zwei Augenlider genau. Und einmal übers Nasenbein.
Oh Gott, oh Gott. Also keine Gesichtstattoos hier in dieser Runde. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, ob das passiert. Ich bin da nicht so sicher. Gesichtstattoos haben, glaube ich, aber die Kapaiken, die unter anderem in der Liste Songs der Woche mit dabei sind, denn wir haben mit unserer Playlist Thank Backs Minute Friday eine Playlist, mit der wir jede Woche versuchen, auch wieder einen schönen Gruß an unser Thema von vorhin, ein bisschen links und rechts von den Main-Strömungen auch in den Musikveröffentlichungen so eine Breite darzustellen und den Leuten links und rechts davon ein bisschen Raum zu geben und sie mitzuzeigen. Und jede Woche suche ich mir drei Songs aus und es gibt mittlerweile ein ganz lustiges Spiel, weil ich scheine da sehr berechenbar zu sein. Ich weiß gar nicht warum, dass die Redaktion jetzt jedes Jahr, und das sind jedes Mal, und das ist im Moment ja hier Kader, Felix und Yannick, tippen, vorher, wenn sie die Playlist kriegen, wie viele Songs ich, welche Songs ich auswähle. Und 3 von 3 hat bisher noch keiner geschafft. Ich glaube, wenn 3 von 3, dann lade ich persönlich zum Essen ein. Aber wie sieht es denn diese Woche aus? Also, Yannick, bei dir nix, ne?
Ja, wir können das Thema eigentlich gleich wieder zumachen. Nachdem ich ja letzte Woche gewonnen habe und mich hier noch so groß gefeiert habe, habe ich diese Woche einfach 0 aus 3 richtig. Und Katar und Felix jeweils 2. Also da muss ich den Sieg diese Woche leider abtreten.
Ja, sehr gut. Aber keiner 3 von 3. Und jetzt könnt ihr da draußen raten, an welchem dieser 3 Songs es gelegen hat. Also, welche haben wir?
Du hast dir als Song Nummer 1 diese Woche Jail und 8-4 ausgesucht, Halfway Crooks. Ist die zweite Zusammenarbeit von den beiden schon jetzt. Nachdem Jail auf dem kürzlich erschienenen DNA-Album vom 8D drauf ist, ist 8D jetzt halt hier als Feature drauf. Das Jail-Album Ortus Solis soll Mitte Juli rauskommen, also dauert auch nicht mehr lange. Und ja, ist feinster Hamburger Boom-Bap-Representer-Track. Die Hook ist ein Eminem 8-Mile-Sample. Jail, ja, riesen Eminem-Fan. Ja, ist eine gute Nummer, gefällt mir sehr gut.
Letzte Woche haben wir über Boom-Bap Fresher Than Je im Stammtisch gesprochen. Und das sind auf jeden Fall, der eine ja schon ein bisschen länger dabei, Jail immer größer werden, so 2 Protagonisten dafür. Und ich muss sagen, gerade in dieser Wellenbeschreibung, ne, von der ich eben gesprochen habe, so ist das gerade wieder eine, auf die ich richtig Bock kriege. Das Jail-Album, das da kommt, ist, das erfüllt mein Hamburger Straßen-Boom-Bap-Herz, so nenne ich es mal, voll und ganz. Und diese Nummer, also bisher, also selten einen Song so oft gehört wie den gerade, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, ob ihr den mitgekriegt habt, Jungs, aber ich feiere.
Also meine Lieblingszeile war auf jeden Fall die mit Angst Potter, weil ich mir vorgestellt habe, als ich dann das Video gesehen habe von diesen ja, auch sehr harten Typen, die da die Straße representen. Jail hat ja auch irgendwie eine kleine Wunde auf der Nase. Also darüber, über die Härte brauchen wir nicht zu diskutieren. Und dann stelle ich mir aber so vor, wie er dann irgendwie Harry Potter guckt oder das Buch liest, weil er diese Referenz da reingebracht hat. Das fand ich sehr nice.
Ja.
Sehr, sehr klassischer deutscher Straßen- oder Gangster-Rap, den du dir da ausgewählt hast. Und wenn wir hier schon so gerade so auf so Oldschool-Vibes waren, also ist ja einmal Boom-Bap beim Beat und ansonsten so Mobb Deep Shook Ones zu zitieren, funktioniert natürlich auch immer, ne? Der vielleicht beste Rap-Song aller Zeit.
Ja, genau. Und das beste Freestyle-Battle, das kein Freestyle-Battle war aller Zeiten, mit Ain't No Such Things as Halfway Crooks in der Hook, funktioniert auch gut. Und ja, schuldig im Sinne der Anklage, das triggert ganz viele Retrospektiven in mir und deshalb gern gewählt. Ich hab Bock drauf. Hört rein.
Song Nummer 2, der hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, den hätte ich nicht gedacht, dass du den wählst. Von Gringo zusammen mit Maschkal und Lars Unlimited, Chief Wiggum. Das ist ein Song, der auf der ja selbsternannten Hotbox, dem Hotbox-Tape einer EP, die letzten Freitag erschienen ist, von Gringo drauf ist. Diese EP ist laut eigener Aussage 70% Freestyle aufgenommen worden. Und ja, Chief Wiggum ist der Polizist von den Simpsons, wer ihn nicht kennt, und relativ, ja, bemerkenswert an dem Song finde ich halt diese unterschiedlichen Flow an Gringo und Lars, die da zusammenkommen, und Lars für mich auch absolut stärkster Mann auf dem Track, hat den größten, kann man es überhaupt noch Part nennen, er rappt ja fast die erste Hälfte des Songs durch, ja, finde ich sehr stark abgeliefert.
Was sagt ihr zur Nummer?
Ich habe den Titel gelesen und war so, das ist halt ein anderer Lars bestimmt. Warum nennt sich denn jetzt noch jemand Lars? Ich habe das gar nicht gecheckt erst, bis er dann reinkam. Ich fand den Gringo-Part auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich fand vor allem auch den Beat. Also habe ich es richtig im Kopf. Es war sehr reduziert auch, ne? Ja. Alles ja. Fand
sehr,
ich nice.
Sehr slow, sehr laid back. Ich bin halt so sehr angetan von Lars Performance da drauf gewesen. Inklusive so den paar Lines und so. Da, einfach ein guter Rap-Track in einer unerwarteten Kombo.
Auch wieder ein Beat, der sehr classic ist. Hätte auch auf meinem DJ Premier Tape drauf sein können. Also das ist so ein roter Faden in den 3 Songs, die du ausgewählt hast.
Ja, geht gleich weiter, pass auf.
Ja, und ja, Gringo fand ich auch schon, ist halt einfach fresh, ne? Sein Style. Also ist halt einfach sehr anders, was er macht. Und das funktioniert halt irgendwie immer wieder.
Aber ich will da gleich eingreifen. Ne? Bam, Boom, Bap, Fresher Than Je letzte Woche. Ich merke gerade eine krasse Strömung und natürlich triggert mich das dann ein bisschen mehr, dass wir sehr viele und immer mehr Künstler und Künstlerinnen haben. Und da kannst du DP auf jeden Fall auch, die letzte Woche mit dabei war, auch sofort mit nennen. In Hamburg ein paar Leute, die klassisch, aber auch sehr modernen, progressiven Sound dann immer machen. So wie Tom Hanks und Kwame. da entsteht so eine Welle an Sounds, die sicherlich klassisch klingen, aber eine schöne neue Note da drin haben. Und ich glaube, sich so ein bisschen nach klassisch 2022 anhören. Deswegen bin ich da so hart getriggert drauf gerade, glaube ich. Deswegen fühle ich die alle.
Aber weiß jemand, wie das kam? Also warum ist Lars auf diesem Song drauf?
Nee, das weiß ich nicht.
Okay.
Keine Ahnung.
Ich habe ihn noch nicht gefragt. Vielleicht mache ich das mal. Aber erstmal habe ich nur Bock drauf gehabt. Ich tippe, also, ne? Job Description, sage ich mal. Gucken wir mal. Wir haben noch einen dritten. Und dann machen wir einen Deckel drauf. Und den hatte, glaube ich, keiner, oder? Weiß nicht, Kader, Felix, hattet ihr den oder hatte einer von euch? Ich glaube nicht.
Den Song hatte niemand. Nee, ja. Da hast du uns alle überrascht.
Und ich hätte ihn, und ich kann das auch sagen, mache ich gleich. Erzähl erst mal.
Okay, ich erzähle erst mal. Song Nummer 3, Edgar Wasser, Es ist Sommer, hast du dir ausgesucht. Eine absolut zynische Nummer. Er rappt vom Sommer, von den wahren Problemen, Pollen, Allergie und nicht, ja, von diesen ganzen kleinen Problemen wie Krieg und Elend und Flucht und was es alles nonstop auf der Welt gibt.
Ich habe ihn deshalb genommen, weil ich finde Edgar Wasser auf jeden Fall eine sehr wichtige, du hast ihn ja auch hier schon genamedropped, Tox, ist eine sehr wichtige Daseinsberechtigung in diesem Kosmos. Es ist mir und es gibt viel, was ich nicht mag und nicht höre, ganz privat, aber es inhaltlich, glaube ich, sehr analytisch einordnen kann, ist mir dann immer ein bisschen zu viel gewesen, der zynischen Art oder der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Ich glaube, mit dem Moment dessen, der Gesamtsituation, die wir gerade gesellschaftlich haben, ist sie hier für mich sehr, sehr gut getroffen. Und deshalb habe ich diesen Song mit ausgewählt. Weil, ich meine, wir sitzen ja auch in der Sonne, toxic auf den Malediven, und wir haben Probleme auf der Welt, die wir nicht wegdenken dürfen. Oder wir machen einfach das Internet aus, dann haben wir die Probleme nicht mehr.
Ja, das war genau der Moment, den ich nicht so richtig verstanden habe bei dem Song. Also entweder er hat es nicht klar genug gemacht, oder er hat es nicht gut genug gemacht, oder ich habe es nicht gut genug verstanden. Aber es hatte für mich trotz der ganzen Zynik, sagt man das? Keine Ahnung.
Stimmt.
Dem ganzen Zynischen, was da drin steckt, ist es ja schon eine ernsthafte Note, die sich die ganze Zeit durchzieht. Und deswegen nehme ich das auch ehrlich gesagt ernst, was er am Ende sagt, wenn er halt sagt, jetzt ändert sich eh nichts und Chefredakteure wollen ja nur, dass du Schiss hast und das spiegelt sich in den Klickzahlen und so weiter. Und es ändert sich nichts, wenn du draufklickst. Und das, wie gesagt, ich weiß nicht, wie er es meint, vielleicht ist er auch wieder schlauer als alle, aber ich nehme es ernst an der Stelle und ich finde es falsch an der Stelle, das zu sagen. Weil
er meint das Gegenteil.
Er meint das Gegenteil.
Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hätte es dann unterstellt, dass er das Gegenteil meint und dann eher den Spiegel vorhalten will. Aber vielleicht meint er es auch einfach genauso.
Und wir werden es nicht.
Ich hab die ganze Zeit Angst, wenn ich das so versuche zu verstehen, dass ich dann in so einem Skit irgendwo bei irgendwie in so einem Tape lande mit dieser Aussage. Come on, das geht auch klüger.
Im Zweifel würde ich mich aus dem Fenster nehmen, bist du am ehesten in der Möglichkeit dran, weil das ist ja sehr politisch, was da dieser Song dann am Ende mit sich trägt, ihn mal zu fragen.
Ich glaube, er hat in den letzten Jahrzehnten eine überschaubare Anzahl an Interviews gegeben. Ich glaube, cool, da also nicht
Challenge
so weit,
accepted oder nicht, Anfrage. Herr Kamelke? Wie sieht's da aus?
Komm, schauen wir hier mal. Mit
offizielle Anfrage an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass ihr unserer Anfrage gefolgt seid. So viel kann ich aber auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich glaube, wir haben Rekorde gebrochen, die längste Folge Stammtisch, und es war jede Sekunde wert. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr beide hier wart.
Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, immer wieder gern.
Toxic, du wieder zurück an Strand, ne? Jan, wann kommt die nächste Machiavelli-Folge? Ist die schon?
Du, wir gehen jetzt, das ist eigentlich perfekt, dass ich hier war, damit ich nicht zu sehr den Entzug habe. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen in die Sommerpause und sortieren uns. Und dann kommen wir wahrscheinlich ja in 2, 3, 4, 5 Wochen wieder.
Wie geht's Vassili?
Vassili geht's gut, also ich empfehle allen, die das hören, ihm zu folgen auf den diversen Kanälen und Netzwerken. Wie auch immer Edgar Wasser das gemeint hat in seinem Song, ich finde es wichtig, dass wir da die Aufmerksamkeit behalten und da bleiben bei der aktuellen Situation in der Ukraine. Er ist in Kiew, er ist in der Ukraine unterwegs und er berichtet da. Und ich finde, er macht das sehr gut. Und wir sollten dieser Krieg sollte nicht normal werden für uns.
Safe.
Ja. Und auch wenn er weniger aus dem Hip-Hop-Kern seinen Ursprung hat, vielleicht wie wie manch anderer. Es ist trotzdem auch da schön zu sehen, Tox, dass er, dass da ein Hip-Hop-Dude da hinkommt, wo er, und wenn er nur Hip-Hop-Dudig wurde durch Jan, dass er da an der Stelle jetzt, wo er ist. Und ich sehe, ich freue mich jetzt schon auf den Tagesschau sprechenden Hip-Hop.
ihr müsst mal drauf achten, wenn er, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, das sind natürlich sehr ernste Themen, aber er hat auch immer mal wieder, wenn er Beiträge gemacht hat für die ARD, dann war da der ein oder andere Hip-Hop-Beat auch drin, also A$AP Rocky, Praise the Lord zum Beispiel, war da in einem ein oder anderen Stück untergebracht.
Schön gewählt. Danke für diese ausführliche Runde heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke da draußen. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Das war der Backspin Stammtisch powered by O2. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch ab.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.